Hallo liebe Freunde und Förderer von Jogo Bonito, bevor wir loslegen mit unserer nächsten Folge, ein Hinweis in eigener Sache. Die Folge, die ihr jetzt hören werdet, wurde aufgenommen, bevor bekannt wurde, dass Uwe Seeler nicht mehr unter uns ist. Burkhard und ich sind darüber natürlich sehr traurig und drücken unser Beileid aus, vor allem der Familie gegenüber. Dass Uwe ein Idol war und ein ganz großer im Fußball, muss ich euch nicht sagen. Uns war nur wichtig, dass ihr das vor der Folge wisst, dass wir das tatsächlich also davor aufgezeichnet haben. So, und jetzt wünschen wir euch trotzdem viel Spaß mit unserer kommenden Folge.
Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
Und Sven?
Ja, normalerweise fragst du kurz bevor es hier losgeht, willst du noch mal einen Kaffee haben? Ich muss mir alles, ich mache mir hier so eine Traubenschorle.
Wie war ich?
Ja.
Insgesamt?
Ja, es ist schön wieder hier zu sein. Ich finde das Thema, ehrlich gesagt, spannender als das Frühstück heute.
Ehrlich?
Ja, du wobei bist, ich habe mit deinen beiden Töchtern hier gesessen.
Du gehst mit so einer unverschämten Erwartungshaltung hier morgens an meinen Tisch, das ist wirklich eine Frechheit.
Aber du hast so einen Traubensaft, also der sieht so aus, als würde eine Flasche 5 Euro kosten.
Nee, der gärt aber auch schon, der steht schon seit 2 Wochen.
Nein, also mir geht's ehrlich gesagt ganz gut jetzt so in diesem Sommer. Wir kraulen Richtung Fußball-WM, ich weiß gar nicht, was da auf uns zukommt mit Katar. Ich weiß gar nicht, wie ich mich da fühlen soll. Also ich glaube, dein Frühstück war besser als das, was mit Katar auf mich zukommt.
Du, Katar und Frühstück ist übrigens interessant, weil da gibt es ganz viele Sachen, die es bei uns nicht gibt und die Sachen, die es bei uns gibt, gibt es da nicht.
Also die Schrumpeldatteln, die ja, du zum Beispiel vergraben sowas, hast, ja, die du gewonnen
viel,
hast.
Es gibt morgens tatsächlich viel Salat und viel Süßkram. Also für mich ist das nichts.
Ja, keine Ahnung, du. Also aber das ist ja auch erst im November. Ne? Wir sind hier im WM-Spezial und unser heutiges Thema. Ich finde es total spannend, weil das ist, man nennt sie die vergessene Weltmeisterschaft 1962 in Chile.
In Bayern sagt man, glaube ich, Chile.
Chile.
Weil die sagen ja auch China.
Wir hatten mal einen Kollegen beim WDR, der hat den Verkehrsfunk gelesen. Ja. Du kennst ja Kirchhellen, ne? Also Kirch, weißt du, wie es hieß?
Kirchhellen!
Ja. Also es war jedes Mal wie so ein Armbruch eigentlich. Verkehrsfunk.
Ich glaube, wir sind beide auch ein bisschen aufgeregter als was sonst sind, weil wir uns quasi mit einem Thema beschäftigen, das uns nicht so zugeflogen ist, um das man sich so ein bisschen bemühen muss. Ne?
Ja, also man hat so, klar, so ein paar Eckdaten. Santiago de Chile, da gibt es Valparaíso, glaube ich, da mit dem Blick auf den Pazifik. Es ist ein sehr schmales Land.
Ja. Sehr langes Land.
4000 Kilometer lang, ich glaube nur 200 Kilometer in der breitesten Stelle und sehr hoch. Also das war ja damals übrigens, das werden wir ja später hören, das war ja total problematisch, da von diesen 4 Spielorten die Spiele live erstmal zu übertragen. Ja, Chile, also spannendes Thema.
Wusstest du eigentlich, apropos Weltreise, dass es im Wörterbuch der DDR, im Duden der DDR bis 1985 den Eintrag Weltreise gar nicht gegeben hat?
Nee. Doch, hatten die auch einen Duden? Also wirklich?
Ja, die hatten einen eigenen Duden, genau. Aber also Weltreise gab es da nicht.
Nee.
Ja, du lachst so schäbig.
Das ist ja, na Moment.
Hat einen traurigen Hintergrund
auch. Total traurigen Hintergrund. Nein, ich lache auch deshalb, weil ich eine Weltreise mit der DDR-Fluglinie Interflug gemacht habe.
Eine Weltreise?
Naja, zumindest 1981 von Ost-Berlin, ich glaube Schönefeld hieß der Flughafen, mit Interflug, mit meinen Eltern haben wir Rucksackurlaub in Griechenland gemacht. Wir sind also mit Interflug von Ost-Berlin nach Athen geflogen.
Wie cool ist das denn?
Ja, die brauchten ja Westdevisen und haben dann die Westtouristen rübergeholt und wir mussten dann mit der Interflug fliegen.
Ich erinnere mich dunkel.
Genau.
Das war ja so für die Superschlauen.
Und das war ja der Stolz auch im Prinzip in der DDR eine eigene Fluglinie zu haben. Da ging es ja auch ums Prestige und ich bin tatsächlich mit Interflug geflogen. Aber ich wusste nicht, dass es die Weltreise als solche nicht gab.
Ja. Ich habe ja gedacht, also wir müssen uns am Anfang dieser Serie so ein bisschen verheimaten sozusagen im Jahr 1962. Da war noch nicht mal ich war damals auf der Welt. Und ich dachte mir, das würde uns vielleicht ganz gut tun, wenn wir erstmal wissen, wie der Sound von 1962 gewesen ist. Und ein Sound ist der hier. Sagt der so was?
Yo. Western-Serie?
Stimmt.
Nicht Western von gestern?
Nein.
Das habe ich nämlich mal gesehen. Ah! Bonanza!
Genau.
Ah!
Bonanza, 1962 mit dem dicken Hoss. Ne?
Der dicke Hoss.
Der dicke Hoss mit seinen beiden Brüdern und dem Vater auf der Ranch Ponderosa oder so. Ich weiß es nicht mehr genau.
Ey, da wird es viele, viele Rückmeldungen geben unter info@jogo-bonito.de.
Nachdem ich mich beim letzten oder vorletzten Mal schon so verhauen habe mit Brad Pitt und Leo DiCaprio bei Blood Diamond.
Da setze ich ganz schnell bei der Bonanza. Ja,
ich mach das aber gerne.
Community
in die Nesseln. Ich bin da ganz unempfindlich. Ich habe meine Rüstung angezogen und setze mich in die Nesseln rein. So.
Also vielleicht sollte es einen Bonanza-Podcast geben mit allem.
Ja, wir streifen so, so ein altes Fernsehserien-Ding fände ich gar nicht schlecht. Mhm. Also das war 62 und was es 62 auch schon gab, war tatsächlich Frau Antje aus Holland.
Ach, die gab's?
Ja, die gab's
auch schon. Wie schön ist das denn?
Und heute wieder etwas ganz besonders Köstliches von Frau Antje. Zubereitet mit echtem Käse aus
Und jetzt
Holland.
Kommt's.
Guten Abend, liebe Hausfrauen.
Hallo.
Heute zeige ich Ihnen Käsetoast Hawaii. Wir brauchen dazu vor allem Holland-Edamer.
Ist sicher?
Weißbrot toasten, mit Schinken, Ananas und Holland-Edamer belegen, im vorgeheizten Ofen backen, bis der Käse geschmolzen ist. Ja, echter Käse aus Holland eignet sich so gut für warme Gerichte. Möchten Sie es nicht selbst einmal probieren? Für 30 Pfennig Schutzgebühr erhalten Sie von mir dies herrliche Rezept. Schreiben Sie nur an Frau Antje Aachen.
Frau Antje Aachen. Ja. Hör mal, wenn das
für 30 Pfennig kriegst du das Rezept, für das du im Prinzip drei Zutaten brauchst. Brot, na vier. Brot, Ananas, Schinken und Käse.
Ja, aber ey, Toast Hawaii, ich liebe es. Ja? Ich mach's
Soll ich
immer
das
noch.
Mal machen zum Frühstück hier?
Das fände ich, ganz im Ernst, Toast Hawaii. Weißt du eigentlich, dass das die Erfindung eines Fernsehkochs war, der eigentlich Schauspieler war? In den 50er Jahren, ja. Von 53 bis 64 kochte für die deutsche Öffentlichkeit Karl Clemens Hahn, der war Schauspieler und gar kein Koch, aber er war als Fernsehkoch bekannt und das hieß, glaube ich, Clemens Wilmenroth, bitte zu Tisch. Und darin erfand er das Toast Hawaii.
Was hast du jetzt ausgedacht?
Nein, das wusste ich wirklich und hab's doch nochmal irgendwie dann nachgeschlagen. Es war wirklich so, der hat das Toast Hawaii erfunden. Mhm. Und Frau Antje, ey, irgendwie passt das Leben dann aber in so eine kleine Käse.
Warum heißt das eigentlich Toast Hawaii, weißt du das?
Naja, hey, Hashtag Fernweh, irgendwie Nachkriegszeit, Weltreise. Vielleicht Weltreise mal rauskommen. Ja. Es war ja auch so, dieser Heimatfilm, das war ja, ging ja immer nach Italien, was weiß ich was. Ja. Ich glaube, nach dem Wahnsinn, nach der Trauer des Zweiten Weltkriegs hatten die Leute einfach Lust auf die Welt, auf das Leichte und dann war Toast Hawaii was Exotisches. Kann ich total nachvollziehen. Und ich liebe es noch heute. Ja. Und ganz pervers wird es bei mir, ich muss ein bisschen Tabasco an der Seite haben und tunkle das immer auch noch in Tabasco. Mir reicht's nicht deftig, süß und käsig, sondern ich brauche noch die Schärfe. Also ich brauche irgendwie alles da.
Ja. Ich mache von beiden Seiten Butter auf den Toast. Das schmeckt auch sehr gut.
Und dann im Backofen, ne? Und toastest du vorher deinen Toast
an? Nein.
Nee, ne?
Nein.
So werfe ich auch. Ich auch. Und dann nehme ich diese Scheibletten, die man nur für Toast Hawaii nimmt, ne?
Ja.
Ja, sehr schön.
Ja, Jogo Bonito heute kulinarisch unterwegs, liebe Freunde, die ihr jetzt noch dran seid. Kurzer Hinweis auch in Richtung Ostzone. Die DDR wäre auch gern dabei gewesen, um mal wieder den Bogen zu schlagen.
Ah ja, du bist ja der Mann, du bist ja der Moderator hier von uns beiden.
Natürlich.
Ja. Du hältst ja die Fans zusammen.
Du bist ja nur der Ansager.
Ja.
Also die wären auch gern dabei gewesen 1962, sind aber gescheitert in der Quali an den Niederlanden, deshalb auch Frau Antje. Und an Ungarn.
Haben die Punkte nach Aachen geschickt, oder was?
Haben die Punkte nach Aachen geschickt. Und es kam nichts zurück. Mhm. War vielleicht nicht ausreichend frankiert, weiß man nicht. Auf jeden Fall waren die aber natürlich auch bemüht im Rahmen ihrer Möglichkeiten um Mobilität in der DDR. Und das klang so.
Wow.
Die 250 Kubikzentimeter MZ-Trophy Sport aus Zschopau. Für Männer, die fahren können.
So, mehr brauchst du nämlich nicht.
Ja, die MZ-Kultmotorrad aus der DDR.
250.
Ja.
Für Männer, die fahren können.
Und Zweitakter.
Was ich total spannend finde, in der DDR war man damals auch sehr bemüht, die Menschen zum Sport zu animieren. Also was bei uns dann die Trimmlichtbewegung gewesen ist.
Die kam aber später, glaube ich.
In den 70er Jahren kam die erst mit den Trimpfaden und so weiter. Das gab es in der DDR schon früher, also da hat man auch quasi schon vom Staat her versucht, die Menschen in Bewegung zu halten und das führt aber auch zum Teil zu kuriosen Ergebnissen im DDR-Fernsehen.
Also das Gesundheitsministerium hat Spots geschaltet, um irgendwie die Leute...
Um die Menschen zu mobilisieren, um ihnen zu sagen, bewegt euch, sonst sterbt ihr.
Den Teufel jage schleunigst fort, such dir ein Hobby, treibe Sport. Wer bastelt seinen Garten hart, schützt sich vor einem Herzinfarkt.
Der bastelt seinen Garten, hakt, schützt sich vor einem Herzinfarkt.
Aber ich komme in ein Alter, wo ich denke, ja, Gartenarbeit tut auch irgendwie gut.
Ist auch Sport.
Und der Arzt wird mich dafür loben und ich mache das für mein Herz.
Du behauptest ja auch nach wie vor, dass Golfsport sei.
Ja gut, das ist Spazierengehen für Menschen, so, die eben dann hin und wieder sich ärgern schön, über schlecht geschlagene
schön,
Bälle.
Schön, dass du das auch so siehst.
1962, wir sind bei dieser Weltmeisterschaft. Deutschland ist 8 Jahre zuvor Weltmeister geworden, 4 Jahre zuvor sind sie ins Halbfinale vorgestoßen und da an Schweden gescheitert. Wir haben über die Schlacht von Göteborg gesprochen. Man muss sagen, das, was wir heute hier haben, ist die Schlacht von Santiago de Chile. Ja. Die ist noch eine Ecke härter.
Das ja, muss auf jeden Fall.
Also wirklich eine Zäsur im Fußball mit Folgen.
Die Italien gegen auch Chile, das war das, man sagt bis heute, das brutalste WM-Spiel aller Zeiten.
Also die Deutschen fuhren dahin und da gab es natürlich so die Erwartung. Also in Deutschland war man natürlich schon, man war wieder wer?
Im man Fußball
dachte,
schon?
Ja, im Fußball, ja doch, schon. 60er Jahre, Wirtschaftswunder hatte man gerade hinter sich. Ja, und es gab Umfragen. Mensch, was erwartet ihr eigentlich von diesem Sommer, von dieser Fußball-Weltmeisterschaft? Und das sagten die Menschen.
Also ich persönlich habe keine Ahnung. Aber ich habe einen Mann, der also leidenschaftlich am Fernsehen sitzt, Fußball zuschaut, auch persönlich auf den Fußballplatz geht. Und natürlich bin ich also orientiert, was jetzt für ein wichtiges Ereignis vor uns steht.
Ich glaube, wir können mit allen Hoffnungen in diese Spiele hineingehen. Und wir erwarten auch diesmal nicht nur eine Überraschung wie 1954, sondern wir warten aufgrund des Könnens unserer Nationalelf, die sie bei den letzten Spielen gezeigt hat, auch einen der ersten Plätze.
Wenn Sie mich fragen, wie die Sache ausgehen wird, so kann ich Ihnen sagen, dass in der ersten Gruppe unsere deutsche Mannschaft einen sehr schweren und harten Gegner haben wird, in den Italienern.
Als Laie möchte ich mich nicht festlegen, wer Weltmeister wird.
Für Fußball interessiere ich mich überhaupt nicht.
Die Frage nach dem vermutlichen Weltmeister wurde uns recht einmütig beantwortet.
Trotz aller Vorsicht bei der Prognose möchte ich meinen, dass Brasilien große Aussichten hat.
Wo?
Brasilien.
Italien.
Brasilien.
Ja, das ist so witzig, ne? Die Männer schrauben sich hoch in so eine Expertenrolle und die Frauen klingen irgendwie auch
putzig
noch.
Putzig klingen die.
Putzen, vielleicht wurden putzen, sie aber auch putzig in so ein Bild reingepresst.
Der erste damals klang wie eine Schauspielerin, fand ich.
War sie auch.
Ja?
Ja, war sie auch. Ja, absolut. Das war 1962. In der deutschen Meisterschaft hatte der 1. FC Köln seine erste deutsche Meisterschaft in diesem Sommer geholt.
Mhm.
Und dann ging es eben nach Chile mit Bundestrainer Sepp Herberger und einer Vorbereitung, Burkhard. Wie war die?
Ja, die war eigentlich ganz vielversprechend. Also das Fußballjahr hatte richtig stark begonnen mit einem 3:0 in Hamburg gegen Uruguay, dem ersten Spiel übrigens mit Wolfgang Farian im Tor. Zu dem erzähle ich nachher auch was. Der war sozusagen der Sensationsnationalspieler 1962. Warum, erkläre ich später. Und die spielten also in Hamburg gegen Uruguay. Uruguay damals natürlich eine große Fußballnation und mit großer Spannung wurde der Auftritt der Deutschen erwartet und wurde dann aber auch recht interessant quasi für die Deutsche Wochenschau zusammengefasst.
Über den Rängen des ausverkauften Hamburger Volksparkstadions lag eine erwartungsfrohe Stimmung, als Uruguay, der Weltmeister von 1950, gegen den Weltmeister von 1954, die deutsche Nationalelf, in weißer Hose, zu einem Freundschaftsspiel antrat. Der Großmeister aus Übersee lieferte keine sehr überzeugende Partie, während Herbergers Schützlinge einem neuen Fußballfrühling entgegenstürmten.
Ja, das war die Hoffnung, der neue Fußballfrühling.
Ja, die Stimme kommt immer wieder bei der Wochenschau. Ich weiß nur nicht, wer das ist. Also bei ganz vielen Reportern weiß man's. Ich weiß auch nicht, weil
ich kann den
auch
nicht, der kommt
nicht. Der kann das Wort Dribbling auch überhaupt nicht aussprechen.
Der kommt auf jeden Fall nicht vom Sport.
Nee.
Was sich dann spätestens bei der Spielzusammenfassung herausstellt.
Herbergers Elf im Gegenzug. Koslowski wird geschickt gelegt. Haller braust heran und gibt eine einmalige Gala-Vorstellung. 1:0 für Deutschland. Horst Szymaniak, der als Vollprofi für gute Lire in das italienische Fußballgeschäft eingestiegen ist, serviert auch auf heimatlichem Rasen prächtige Vorlagen.
Prächtig,
und der alte Junginternationale Fritz Schäfer erzielt mit diesem Abstaubertor das 2:0.
Fritz Schäfer.
Als das Flutlicht aufflammt, zeigt Fritz Schäfer den Trick des
Schon wieder! War kein Versehen.
Den hartgesottenen Troche und Koslowski nutzt eiskalt die Chance für sein erstes Ländertor.
Ja. Wenn der Fritz Walter nicht dabei ist, aber der Hans Schäfer und dann aber irgendwie doch beide zusammen, also es war halt so, wie es war, Sven.
Oh Mann, es war wirklich so, wie es war. Das war eben die Vorbereitung, Burkhard. Und bevor wir jetzt eintauchen tatsächlich in diese Weltmeisterschaft,
ja,
in Chile, sollten wir doch Reaktionen nochmal hier bei uns zum Besten geben, weil wir bekommen wirklich viele, das geht uns runter wie Öl, viele Zuschriften.
info@jogo-bonito.de ist die E-Mail-Adresse. info@jogo-bonito.de. Ich habe in der Sommerpause, das ist mein Mantra. Mhm.
Genau, ihr habt gemailt und wir wollen
an
natürlich...
An info@jogo-bonito.de.
So. Ja, ich kann sowas übrigens wie der Mauersegler, ich kann, während das die eine Hirnhälfte schläft, kann ich auf der anderen Hirnhälfte sowas moderieren.
Ja, Moment, sieht es ein bisschen aus, als ob beide Hälften schlafen.
Nein, ich habe ja eine 6-Stunden-Sendung, da habe ich gestern festgestellt, als ich im Studio stand, dass das tatsächlich bei mir auch so ist, dass eine Hirnhälfte schläft und die andere arbeitet. Das ist der Mauersegler, macht es ja auch, der kann ja in der Luft schlafen.
Ja.
Weißt du das? Das ist
ein ganz toller Vogel. Ein
super toller Vogel.
Finde ich auch.
So, hier kommen wir jetzt zu euren Reaktionen. Hier hat geschrieben Jan Schönfeld aus Alfter bei Bonn. Hallo ihr zwei, ich erlaube mir das Du zu benutzen, weil ich mit 50 Jahren eure Altersklasse habe. Mit großer Begeisterung verfolge ich eure Podcasts und bin bei jeder Folge fasziniert, was für Geschichten ihr auspackt. Weiter so. Als VfB-Fan habe ich mich wahnsinnig über die Schliens-Geschichte gefreut, die ihr in eurer ersten Folge eingebaut habt. Aber der Grund meiner Mail ist ein anderer. In der Folge 16 habe ich einen kleinen Fehler entdeckt, auf den ihr vermutlich schon von Aachener Fans aufmerksam gemacht
wurdet. Willst du das jetzt alles vorlesen? Du kannst das nicht mal raffen? Das ist noch eine ganze Seite.
Das ist echt eine ganze Seite. Da habe ich mich vertan, als es darum ging, dass Werner Fuchs ja tragischerweise verstorben ist, aber nicht während einer Zweitliga-Vorbereitung, sondern ein Spieltag vor dem Aufstieg in die zweite Liga. Mhm. In der Tat, da habe ich einen Fehler gemacht. Und ich finde es super, dass ihr uns auf so etwas aufmerksam macht, mein lieber Jan, in diesem Sinne.
Danke aber das für Tolle diese Korrektur. Das Tolle war, dass der Jan quasi beim letzten Spiel der Alemannia in Erkenschwick als Linienrichter dabei war.
Ja, Wahnsinn.
Das ist ja das Tolle. Und dass die Aachener Fans quasi den Gästeblock in schwarze Folie eingepackt hatten und dass sie da, glaube ich, mit 10.000 Fans nach Erkenschwick gefahren sind, um den Aufstieg doch noch sicher zu machen. Da stand ja im Raum, dass dieses Spiel abgesagt wird und das haben sie aber dann durchgezogen und zusammen mit den Fans haben sie es für Werner Fuchs durchgezogen. Und das war einfach ein großartiges Ereignis für den Aachener Fußball. Und dass uns jemand schreibt, der da so hautnah dabei gewesen ist, finde ich toll.
Ja, super. Du hast weitere.
Ja, ich habe eine von M.Rupp, also da weiß ich leider den Vornamen nicht. Und der bedankt sich natürlich auch. Und der hat jetzt vor kurzem einen Wimpel gefunden auf einem Flohmarkt wahrscheinlich. Ich habe mir gerade auf dem Trödelmarkt einen alten Wimpel vom Europapokalspiel Vorwärts Frankfurt oder gegen den VfB Stuttgart aus der Saison 80-81 gekauft. Da habe ich mir gedacht, wie schön könnte eine Folge über das Thema Fußball in der DDR im Zusammenspiel mit Fußball in der BRD sein. Unter dem Titel Hüben wie drüben oder so. Und was soll ich sagen, lieber M.Rupp?
Wir haben beim Frühstück uns beraten und wir werden das Thema genau so machen.
Miguel Rupp.
Ja?
Miguel, lass dir gesagt sein, wir machen das. Und zwar wird das unsere nächste Folge sein.
Wir nennen sie auch genauso.
Hüben wie drüben. Finde ich großartig, ja.
Wenn wir mit Jogo Bonito tatsächlich mal einen öffentlichen Auftritt haben, wir kauen darauf, im Spätherbst in Köln aufzutreten und eine Podcast-Live-Folge vielleicht in einer coolen Kneipe aufzuzeichnen, dann hat Miguel mit diesem Vorschlag einen Platz auf der Gästeliste sicher. Ja? So wir denn auftreten. Ist es ein Deal?
Ja, finde ich schon. So, der nächste kommt von Harry Hanke. Ich meine, wenn du Harry Hanke heißt, dann musst du Hörer von Jogo Bonito sein.
Harry Hanke.
Ja. Das finde ich Harry Hanke.
Absolut.
Ich wollte ja meinen Sohn Hugo nennen. Hugo. Echt? Hupe.
Kam bei deiner.
Habe ich nicht durchgekriegt.
Ja, weil man es nicht gendern kann.
Hugo.
So, weiter.
Du bist echt blöd.
Ja.
Ja, aber du hast ein Problem damit.
Ich habe überhaupt kein Problem damit.
Liebe Hörer, ja, sagt der Sven immer.
Ich bin so divers, dass ich mir das rausnehme eben.
Dass du immer wieder nach unten gucken musst. Ne?
Nein, so gar nicht. Nein, ganz im Ernst.
Also vom Scheitel bis zur Sohle divers, der Sven, natürlich. Nein. Vielen Dank für die vielen Sendungen, die ich bereits im Podcast hören durfte, sagt der Harry Hanke. Ja, und zu mir geht er davon aus, dass meine persönliche Bücherwand mindestens 4 Meter mal 4 Meter mal 2 Meter 10 groß sein muss.
Das kommt nicht hin.
Das reicht nicht ganz. Mhm. Er ist gerade auf Usedom unterwegs und hat sich irgendwie immer mal wieder vor diesen öffentlichen, ja, das sind ja so öffentliche Büchereien, ne, wo man Bücher reinstellt und rausnehmen kann. Da hält er sich immer auf und er hat ein Buch gefunden, das im Osten verschenkt worden ist, war so um Weihnachten 66 rum, und zwar von der Fußball-Weltmeisterschaft 1966, ein DDR-Buch über die Fußballweltmeisterschaft.
Die haben da gar nicht mitgespielt.
Nein, die waren nicht dabei. Die waren ja nur ein einziges Mal dabei.
Ja.
Und das beginnt mit der Einführung, mit dem Hinweis darauf, dass die neutralen und freien Journalisten der Deutschen Demokratischen Republik nicht zur WM nach England reisen durften, weil der Klassenfeind keine Ausreiseerlaubnis erteilt hat. Ja, und als er dieses Buch entdeckt hat, der Harry Hanke, hat er sich gedacht, das muss er uns zur Verfügung stellen. Der braucht jetzt noch die Adresse. Die kommt natürlich, lieber Harry, und du kriegst als Dankeschön von mir natürlich mein kleines Buch, Der Weisheit letzter Schuss.
Ja, super. Kann man auch so natürlich im örtlichen Buchhandel erwerben. Da, wir machen für gibt. Nichts anderes Werbung. Also das ist ja ganz klar. Das kann man da
noch gibt es das, vereinzelt.
So ist es. Du, jetzt mache ich einen kleinen alten Taschenspielertrick für Moderatoren. Du sollst ja dazu lernen, wenn man es irgendwie so machen will, dass es cool klingt, legt man ein kleines Bett runter. Das klang jetzt eben schon ein bisschen hölzern, Burkhard. Ja,
aber du, weil du das Bett weggedreht hast, du Sackgesicht.
So, jetzt gebe ich mir nochmal Bett, bevor wir auch wieder nach Chile gehen. Von Conny Rohleder. Lese ich nicht ganz vor, aber ich muss das
wortwörtlich. Ich finde, das könntest du jetzt wirklich mal ganz vorlesen. Ja,
bitte, okay.
Ich find's echt schön. Oder reicht dein Musikbett nicht, mein Sven?
Doch. Lieber Sven, lieber Burkhard. Nachdem Sven es nicht versäumt, in jeder seiner Einfach-Fußball-Folgen, das ist ja mein anderer Podcast, penetrant auf Jogo Bonito hinzuweisen, habe ich mich irgendwann innerlich erweichen lassen und mir ein paar Folgen runtergeladen. Und ich habe es nicht bereut. Mittlerweile habe ich alle Jogo Bonito-Folgen gehört und freue mich jedes Mal auf die nächste. Es ist wirklich unglaublich, was ihr für tolle Geschichten hervorkramt und mit welcher Liebe ihr den Fußball feiert. Besonders schön fand ich in 1097 die Geschichte von den tapferen kleinen Fußballern aus England, die mit einer solchen Hingabe das Elfmeterschießen bis zum bitteren Ende durchgezogen haben. Das hat wirklich mein Herz berührt. Ich kann es nicht anders sagen. Schön, oder?
Habe ich schon ein paar Mal gehört, tatsächlich.
Meine Familie ist quasi auch zum Mithörer oder zu Mithörenden geworden, weil ich in jedes Gespräch immer wieder, und da habe ich in meinem Fußball-Podcast wieder eine tolle Geschichte gehört, einfließen lasse. Meine Familie weist eine Frauenquote von 80% auf. Wow. Das erwähne ich nur, weil ihr in eurer letzten Folge sagtet, ihr hättet bisher nur Mails von Zuhörern erhalten.
Nee, stimmt.
Das ist hiermit überwunden.
Eine Frau war immer Lieselotte Knebeck oder so heißt die.
Genau, von einer Zuhörerin.
Einer.
Ihr hättet bisher nur Mails von einer Zuhörerin erhalten. Dies sei hiermit überwunden. Wer unsere Familie kennt, weiß, dass wir samstags zwischen 14 und 20 Uhr nicht ansprechbar sind. Wir versammeln uns dann in schöner Regelmäßigkeit im Wohnzimmer, wo wir Liga Live oder heute im Stadion hören. Das ist ja sozusagen unser Ableger beim Bayerischen Rundfunk. Nein, also das sind ja die beiden Fußballsendungen. Übrigens die erfolgreichsten im Radio in Deutschland, im Radio. Ja. Was habe ich schon für unvergessliche Erinnerungen an unvergessliche Spiele gesammelt? Ich weiß noch genau, wo ich war, als Günter Koch aus Nürnberg rief, stehe am Abgrund, oder wo ich saß, als Schalke schon die Meisterschaft feierte. Aber mein Freund sagte, das Spiel in Hamburg ist noch nicht vorbei. Aber das führt hier zu weit. Weiter geht's bei ihr mit wirklich Lob für die Sportberichterstattung im Öffentlich-Rechtlichen. Da freuen wir uns sehr drüber. Und sie sagt auch, bitte weiter mit eurem Podcast. Vermutlich bin ich an diesem Punkt auch eine Nostalgikerin. Und Konfetti im Stadion mag ich auch nicht. Und das ist genau das, was ich an eurem Podcast so genieße. Eine gewisse Fußballnostalgie, aber trotzdem zeitkritisch und aktuell. Vielen Dank dafür und macht bitte weiter so. Herzliche Grüße aus Bayreuth.
Bayreuth wäre übrigens Ende der 70er Jahre fast mal in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen.
Aber ist jetzt in der dritten Liga.
Freut sich. Ist jetzt wieder hochgegangen,
Ja.
Und wären fast mal aufgestiegen in die Bundesliga und sind gescheitert in der Aufstiegsrunde. Damals spielte ja der Zweite aus dem Süden gegen den Zweiten aus dem Norden, wie du weißt. Sind gescheitert an Bayer Uerdingen damals.
Ach.
Um ein Tor, 1-1 und 2-1.
Das ist ein Ding.
Ja. Du. Hättest aber auch gewusst.
Nein, hätte ich. Kiele. Jetzt Kiele, 1962, das ist die Weltmeisterschaft, von der man sagt, es ist die vergessene Weltmeisterschaft. Was vielleicht daran liegt, dass es auch sehr schwierig war, da zu übertragen. Ich meine, das ist ja nicht wie heute, wo du ein riesen Mediencenter hast, wo es im Prinzip egal ist, wo auf der Welt du bist, du kriegst das direkte TV-Signal und alles klingt immer, als würde das Spiel nebenan stattfinden. Ja. Genau. Das war damals 62 nicht so, Burkhard.
Nein, das war ganz anders und es klang vor allen Dingen ganz anders, als wir es heute gewohnt sind. Bei einem Tor von Uwe Seeler zum Beispiel gegen Chile ist es, glaube ich, gewesen, das 2-0, klang es so.
Aber Schulz ist mit dem Kopf dazwischen, hat mit dem Kopf sehr schön Wulff bedient. Wulff flankt nach innen, Uwe Seeler kommt,
Tor für
Deutschland! Kopfball von Schulz zu Brüls. Brüls genau von der Seitenlinie auf den Elfmeterpunkt.
Uwe Seeler hechtet so, wie wir ihn von seinen großen Spielen kennen, in diese Flanke hinein.
Wird das Radiosignal durch die Berge der Anden geschickt?
Durch die Kordilleren.
War das echt so? Ich hatte ein ähnliches Hörerlebnis mal, da war ich auf einer, ich habe ja alles Mögliche studiert und Geografie auch, da haben wir eine Exkursion gemacht in den Libanon und nach Syrien. Sehr interessant, muss man sagen. Damals eine befriedete Zeit, wo wir von der libanesischen Grenze aus an die israelische Grenze gehen konnten. Wahnsinn. Wirklich auf Steinwurfentfernung sozusagen. Ja. Und da hörte ich samstags nachmittags tatsächlich die Sportzeit, so hieß sie ja dann, bevor ich die dann anfing zu
in so einem Taschenradio oder was?
Genau. Stand ich wirklich, ich glaube, es war in Syrien, auf dem Berg, um da über Langwelle das Signal zu empfangen. Und ja, dann war das auch denn? So. Ja, ernsthaft. Dann habe ich das da gehört und es war schon ein krasses Gefühl. Also dieses Erlebnis, so irgendwo auf der Welt eine Frequenz reinzudrehen und dann die Bundesliga zu hören, deutschen Fußball, das ist unglaublich.
Also die Macher damals von Radio und TV haben sich natürlich auch total viele Gedanken gemacht, wie sie die Informationen, die Bilder und Töne von da unten rüberkriegen nach Europa. Der Teamchef damals, es gibt ja immer einen Teamchef auch dann für alle, die für die ARD arbeiten. Das war damals Rudi Michel, der damals noch nicht beim ZDF war, der große Reporter, sondern noch beim SWF, beim Südwestfunk. Der war also damals der Teamchef und der hat dann viele Jahre später erklärt, wie sie das überhaupt hingekriegt haben.
Wir haben einen Radioübertragungswagen mitgenommen, 3 Filmwagen, einen Tonwagen zur Synchronisation der Filme und so weiter und so weiter. Und vor allen Dingen, was ja noch viel wichtiger war, wir haben außerhalb von Santiago de Chile einen Kurzwellensender eingerichtet, damit wir ohne Relaisstation über die Kordilleren kamen bis nach Deutschland.
Ja. Ist das so ein Teilgebirge der Anden? Die gehen ja hoch.
Wahrscheinlich, ja.
Bis an die 7000 Meter.
Ja, du hast Geografie studiert, nicht ich.
Naja, man muss über die Anden rüber mit dem Signal. Und die haben da extra eine Station eingerichtet,
so
ohne
aus.
Ich verstehe da nur noch Bahnhof, aber diese Übertragung.
Ja. Und Fernseh live gab es halt überhaupt gar nicht.
Gar nicht, also
die haben quasi aufgezeichnet und, ach, der Rudi kann das viel besser erklären als ich.
Im Fernsehen gab es ja doch noch keine Möglichkeit, weil wir keine Satelliten im All hatten.
Stimmt.
Und wir konnten auch nicht elektronisch arbeiten dort, denn die magnetische Aufzeichnung, die heute jeder Amateur in seiner Kamera drin hat, die gab es nicht. Deshalb haben wir die ganzen Spiele gefilmt, entwickelt dort, synchronisiert und mit der Lufthansa nach Deutschland geschickt.
Ja, die waren ja ein ganz kleines Team da. Ich glaube 8 oder 9 Journalisten und dann noch Technikerinnen und Techniker. Und es gibt so ein wunderbares Foto vom Übertragungswagen des Südwestfunks, der gerade verladen wird.
Ach, der auf an so einem Kran Schiff. Hängt, ne?
Ja, genau. Nicht wie heute, wenn du da am Hamburger Hafen lang fährst, Container, diese riesen Kräne.
Der hängt frei in der Luft, ne?
Frei in der Luft.
Ja, das kenne ich, das Foto.
Irres Super. Foto. Mhm. Und du denkst, das war damals Fußball-WM-Übertragung. Ja,
ein riesengroßes Abenteuer, muss man sagen. Und dann haben die halt da unten ihre Fernsehberichte fertig gemacht und die klangen auch anders. Ne? Die wurden dann ja quasi fertig geschnitten, eingesprochen, dann wurden die nach Santiago zum Flughafen gebracht und dann schnell, wie man damals sagte, mit einem Düsenklipper rüber über den Teich nach Deutschland. So schnell es eben ging.
Düsenklipper. Die deutsche Mannschaft flog, ich habe es gesehen, mit einer Boeing 707. Das war schon ein Düsenflugzeug? Das war ein Düsenklipper.
Damals hieß es nicht Düsenflugzeug oder so, sondern es hieß Düsenklipper.
Und dann mit verschiedenen Stationen. Erstmal Mexico City oder was und dann wahrscheinlich rüber nach Afrika und dann hoch nach Deutschland. So wurde ja dann geflogen, nicht nonstop. Und dann kamen die TV-Berichte an und die klangen dann so.
Regen empfing die deutsche Nationalmannschaft zu ihrem ersten Weltmeisterschaftsspiel in Santiago. Der Gegner heißt heute Italien. Neben Chile und der Schweiz spielen diese beiden Mannschaften in der Santiago-Gruppe.
Das war Chile. Wahnsinn. Und da hat es monatelang nicht geregnet und dann auf einmal, als die Deutschen spielten, regnete es auf einmal.
Es gab einen Spielort in Chile, Arica, ganz im Norden, da regnete es das ganze Jahr über nicht. Man sagt doch, in der Stadt würde der ewige Frühling herrschen, weil man da so komplizierte Bewässerungssysteme geschaffen hat. Liegt auch direkt an der Küste, aber da regnet es nie.
Ist da nicht diese Salpeter-Wüste da?
Ja, genau.
In Arica, da wollte doch keine Sau hin. Da waren noch 3 Stadien rund um Santiago de Chile.
Genau.
Das war so fast wie in Katar jetzt. Alles ganz nah
und fußläufig. Und Arica 2000 Kilometer weit weg, ganz im Norden.
Da wollte keine Sau spielen. Und dieses Stadion war nach Carlos Ditborn benannt. Das Carlos Ditborn Stadion, das war der Cheforganisator, der mit 41 Jahren, der hatte also
es geschafft, diese WM nach Chile zu holen. Man fragt sich ja schon, warum diese Weltmeisterschaft auf südamerikanischem Boden nicht in Argentinien? Die waren schon eine große Nummer in Brasilien. Hatte es schon eine WM gegeben? Mhm. Der hat es irgendwie geschafft. Und Der ist kurz vor seiner Weltmeisterschaft nach einer geilen OP, da hat er sich schnell wieder in die Arbeit geworfen, ist er gestorben und nach ihm wurde dieses Stadion benannt. Und es waren sowieso nur 4 Stadien, Burkhard. Ich meine, wenn wir über Chile reden, 2 Jahre vorher, das bis dahin das stärkste Erdbeben, was jemals gemessen wurde, hat ja nicht das Land dem Erdboden gleich gemacht.
9,5.
Genau, 9,5 auf der Richterskala sind tausende Menschen gestorben.
Schwerste Erdbeben im 20. Jahrhundert.
Und aus den ursprünglich geplanten 9 Stadien für diese WM wurden nur 4.
Genau, ne? Arica, Rancagua, Santiago und dann eben noch Valparaíso oder Viña del Mar. Ja. Das ist ja so eine Doppelstadt.
Und damals, 1962, wir hatten ja so ein bisschen die deutsche Öffentlichkeit schon und was uns hier bewegt hat mit Frau Antje und so, naja, der Blick ging vielleicht nach Italien, aber nicht viel weiter und man guckte vielleicht noch ein bisschen zu den US-Amerikanern, aber Chile war ja wirklich das Ende der Welt für ganz viele und so wurde es ja auch genannt, ne? Ja, Finisterre, also das Ende der Welt, so nannte man Chile damals.
Und ich meine, man muss immer auch berücksichtigen, dass dieses Land jetzt auch nicht den höchsten Entwicklungsstand hatte, auch vorm Erdbeben nicht, dann dieses Erdbeben, dieses furchtbare Erdbeben, wo die ganze Küstenlinie 4 Meter weit abgesackt ist und einen riesigen Tsunami ausgelöst hat, also die meisten Menschen sind dann auch durch diesen Tsunami gestorben. 25 Meter hohe Flutwelle, die bis nach Kalifornien ging.
Unglaublich, echt? Ja, so weit?
So weit.
Boah.
Und dann mussten die halt trotzdem irgendwie alles zusammenscharren, was sie hatten, um das Land wieder aufzubauen und gleichzeitig auch diese WM zu organisieren. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was die Chilenen auszeichnet bis heute. Sagt man zumindest, ich bin ja noch nie da gewesen, du auch nicht, aber man sagt, dass diese, heute würde man, glaube ich, von Resilienz sprechen, ne? Diese Widerstandsfähigkeit, sich auch wirklich gegen alle Unwägbarkeiten zu behaupten, das ist etwas, was die Chilenen, glaube ich, damals auch sehr stark ausgezeichnet hat und die Nationalmannschaft beispielsweise wusste um das große Problem, diese WM zu finanzieren und die sind dann 1,5 Jahre lang durch Südamerika getourt mit Freundschaftsspielen, um Geld einzusammeln, damit diese Stadien gebaut werden konnten.
Ja, unglaublich. Und sie haben sich ja so gefreut. Sie waren so stolz und auch voller Lebensfreude. Es gab ja diesen WM-Song, den würde ich ja nie und nimmer mit Chile in Verbindung bringen. Da hätte man ja gedacht, was das für eine Musik ist, irgendwas Folkloristisches. Aber naja, King of Rock'n'Roll gab es nicht nur mit Elvis oder Chuck Berry, gab es auch mit den Ramblers in Chile.
Farbreiner.
Fiesta Universal?
Verstehst du jedes Wort, auch wenn du kein Spanisch sprichst. Alegría, Freude.
Coole Musik.
Gol de Chile.
Mhm. Und da entstand ja auch dieser Ruf, dieses, was man heute noch hört, ne? Dieses Chi Chi Chi. Le Le Le. Le. Genau. Chi Chi Chi. Le, le Le Le.
Genau.
Ja, Wahnsinn. Wusstest du eigentlich?
Oh,
jetzt kommt ich habe mal geguckt.
Ja?
Nord-, Mittel- und Südamerika.
Mhm.
Dass Chile nach Kanada die zweitniedrigste Mordrate hat?
Nee.
Ja, völlig interessant. Interessante Statistik, oder?
Gibt es dafür irgendwie eine Erklärung?
Nee. Von mir nicht. Ich fand's interessant.
Das wäre ja auch mal was Neues gewesen.
Naja, aber wenn du so die Länder da durchgehst, und dann kommst du vielleicht zu einem... Das wird kein Zufall sein, die Statistik. Also aktuell, ne? Nicht unter Pinochet oder sowas, ne? Das ist klar, aber aktuell Mordrate. Ja,
sollen wir den kurzen Ausflug noch machen zu Pinochet? Ich meine, das ist ja wirklich, man muss ja auch immer überlegen, die haben dieses Nationalstadion gebaut in Santiago de Chile und alle waren furchtbar stolz auf dieses Stadion. Es wurde dann noch ein bisschen umgebaut zur WM. Das Modell, das für dieses Stadion Part stand, war das Olympiastadion in Berlin tatsächlich. Und dann wurde dieses Stadion ja Anfang der 70er wirklich aufs Übelste missbraucht als Internierungslager für politisch Andersdenkende, als Pinochet sich an die Macht geputscht hatte.
1973,
nachdem Allende der erste marxistische Politiker gewesen ist, der in der westlichen Hemisphäre demokratisch in das Amt des Staatspräsidenten gewählt worden war. Und der natürlich auch mit vielen Hoffnungen auf eine andere ja politische Welt verbunden gewesen ist.
Und ne? Da hat natürlich Nixon und auch der nationale Sicherheitsberater Kissinger auch ihre Nixon, Rolle in absolut. Südamerika. Ne? Das muss man einfach sagen. Allende wurde ja, er hat es mehrfach versucht und dann wurde er endgültig da ins Präsidentenamt gewählt. Und das war die große Angst der US-Amerikaner, dass sozusagen Südamerika dem Sozialismus anheimfallen würde und haben sie diese Militärdiktaturen unterstützt.
Subventioniert, ja, das kann man so sagen, auch logistisch. Hatten
wir mit unserer Argentinien-Folge 78 nochmal.
Ja, also man muss sagen, also die Südamerika-Politik der US-Regierung in den 50er, 60er, 70er, 80er bis in die 90er Jahre hinein ist kein Ruhmesblatt, muss man ganz ehrlich sagen. Und in dem Zusammenhang nur noch ein kurzer Schlenker ins Jahr 1973, kurz nachdem Pinochet sich an die Macht geputscht hatte.
Allende hatte Selbstmord gemacht, Allende, als sein Präsidentenpalast bombardiert wurde.
Als der Palast im Prinzip zur Erstürmung bereitstand. Mhm. Und die chilenische Fußballnationalmannschaft musste in diesem Durcheinander eine WM-Qualifikation für die WM in Deutschland spielen. Und die sind dann in die Sowjetunion geflogen, haben da 0-0 gespielt. Als sie zurückkamen, wurden sie von Pinochet empfangen. Und der hat dann quasi diesen Achtungserfolg in der Sowjetunion als seinen eigenen benutzt und hat dann dieses 0-0, also in seinem Sinne quasi nach außen präsentiert.
Ach.
Und die chilenische Fußballmannschaft hat sich nicht dagegen gewehrt, aber die Sowjetunion hat gesagt, wir werden in diesem Land nicht antreten, wir werden da kein Fußball spielen, weil da schon bekannt war, dass im Nationalstadion von Santiago de Chile eben tausende politische Gefangene nicht nur interniert waren, sondern eben auch gefoltert wurden. Und dann haben die Russen gesagt, oder die Sowjetunion damals gesagt, da in diesem Land spielen wir nicht und haben die WM quasi abgebrochen.
Haben die nicht das Stadion auch mit dem KZ verglichen?
Die haben das Stadion mit dem KZ verglichen. Die FIFA natürlich pflichtschuldig, hat dann eine Stippvisite vor Ort gemacht, hat nichts festgestellt. Mhm. Also ja, wie in Argentinien später auch. Da war nichts zu finden, Sven.
Oh Mann,
ey. Die FIFA hat nichts gefunden und dann kam es zu einem völlig grotesken Fußballspiel, in Anführungszeichen. Die Chilenen zum anberaumten Rückspieltermin waren sie im Stadion, haben den Anstoß ausgeführt, haben ein Tor geschossen, dann wurde das Spiel abgebrochen, weil die Mannschaft der Sowjetunion ja gar nicht da war. Und dann haben sich die Chilenen qualifiziert, 74, und spielten in der Vorrunde gegen Deutschland, Eröffnungsspiel. 1-0 Breitner.
70er Jahre, ja.
Ja. Also ich meine, die frühen 60er waren für Chile einfach, haben wir ja schon erzählt, auch, glaube ich, eine sehr, sehr anstrengende Zeit, politisch auch, glaube ich, ein bisschen kompliziert, auch damals Militärdiktatur. Aber diese Überwindung des Erdbebens und gleichzeitig etwas zu schaffen und sich der Weltöffentlichkeit zu präsentieren mit dieser Fußball-Weltmeisterschaft, hat dieses Land auch wirklich im Stolz, man kann es, glaube ich, so sagen, zusammengeschweißt.
Ja, sie wussten, jetzt schaut jeder hier ans Ende der Welt und jetzt können wir uns wirklich in einem tollen Rahmen wie dieser Weltmeisterschaft präsentieren. Und genau in diese Stimmung, in diesen Stolz kamen dann zwei Italiener mit Artikeln, die wirklich ein Spiel so aufgeladen haben, wie es, glaube ich, noch nie vorher so gewesen ist. Das war Chile gegen Italien.
Zweiter Spieltag, glaube ich, in der Gruppe. Ne?
Da war einer der Artikel überschrieben mit "Die unendliche Traurigkeit der chilenischen Hauptstadt Santiago, das Ende der Welt". Und wenn man den Text dann so durchliest, dann geht's um leichte Frauen, also die Beschimpfung der Frauen, dass sie leicht zu haben seien. Das war für die chilenische Öffentlichkeit eine wirkliche Beleidigung. Ja, dann wurde geschrieben, dass man in der Hauptstadt da noch weniger Taxen finden würde als treue Männer. Also ja, es wurde kübelweise Spott da über Chile abgeladen. Die Chilenen seien rückschrittlich. Oder hier kleine Passage. "Eine kurze Zeit in Chile reicht aus, um sich allen und allem fremd zu fühlen. Denn der Virus der verlassensten, einsamsten, anonymsten Ferne schleicht sich ins Gemüt aller." Also es ist prosaisch beschrieben, aber eigentlich
die große Depression in Südamerika.
Von den Italienern, so, yeah. Das wurde in Italien veröffentlicht, aber wurde natürlich dann auch der chilenischen Öffentlichkeit zugetragen und da war man richtig sauer. Dann versuchten die Italiener, diese Artikel so ein bisschen wieder einzufangen, zu sagen, ja, das war gar nicht so gemeint. Und,
aber waren die chilenischen Journalisten schon angezündet, ne? Und die haben es dann quasi potenziert.
Total, ne? Die fühlten sich extrem beleidigt und interessanterweise gaben sich dann die italienischen Reporter, die als solche gar nicht mehr aus, sondern reisten dann unter sozusagen der Schweizer Fahne, um da in Ruhe arbeiten zu können. Ja. Und das Irrsinnige ist ja, als die Mannschaft der Italiener das Spielfeld betrat gegen Chile, haben die Spieler Nelken ins Publikum gereicht, so als Versöhnungsgeste. Mhm. Und diese Nelken kamen postwendend geschmissen zurück. Also ja. Unter diesen Umständen fand die Schlacht von Santiago statt. Und das Spiel war kein Zuckerschlecken,
Burkhard. Ja, es war eines der brutalsten Fußballspiele aller Zeiten im Rahmen einer Fußball-Weltmeisterschaft. Und es gab schon nach wenigen Sekunden das erste Foulspiel. Ich glaube, nach 12 Sekunden gab es das erste Foulspiel, das von Ken Aston, dem Schiedsrichter aus Großbritannien, gepfiffen wurde. Und man muss sagen, ich glaube, diesen Tag im Juni 1962 in Santiago de Chile, den wird Ken Aston nie vergessen haben. Vielleicht hat er sich manchmal gewünscht, ihn aus seinem Gedächtnis streichen zu können. Aber es war, glaube ich, das Fußballspiel, das er am wenigsten im Griff hatte.
Na, er hat gesagt, das war nicht so, dass ich hier als Schiedsrichter gefordert war, sondern es hatte mehr was von einem Militärmanöver, dem ich hier beigewohnt. Ja, hat er gesagt, er sprach von Militärmanöver, wo er dabei war. Man muss sagen, er hat seine Rolle auch nicht so neutral interpretiert. Es gab ja zwei Szenen, wo Lionel Sanchez, der Chilene, zweimal
Außenstürmer,
den Italiener mit Faustschlag nieder, also wirklich zu Boden, mit dem Knockout zu Boden schlägt und der Linienrichter, so sagte man das ja damals, 2 Meter entfernt steht. Also alle haben es gesehen, er wurde trotzdem nicht des Feldes verwiesen. Interessanterweise war der Vater vom Sanchez Profiboxer. Also der wusste auch, wie man zuschlägt.
Ja. Aber auf der anderen Seite sind natürlich 2 Italiener runtergegangen.
Ja.
Auch der von Sanchez niedergestreckt worden ist, der David ist auch vom Platz geflogen, weil er sich dann natürlich irgendwann revanchiert hat. Und ganz am Anfang ist der Ferini schon runtergegangen, der hat sich 8 Minuten lang geweigert, den Platz zu verlassen. Und dann wurde er mit Unterstützung des Militärs quasi vom Rasen gebracht.
Ja, das war gar nicht so unüblich damals. Also das war ja dann 4 Jahre später bei der WM in England, genauso mit den Argentiniern, als sie da den Ratinen vom Platz gestellt haben.
Das stimmt, im Spiel gegen England.
Ja.
Und David Coleman, der BBC-Reporter 1962, beginnt die Zusammenfassung dieses Spiels mit folgenden Worten. Das Spiel, das Sie jetzt gleich sehen werden, ist die dümmste, entsetzlichste und schändlichste Darbietung des Fußballs in der Geschichte des Fußballs. Dies ist das erste Mal, dass sich beide Länder getroffen haben. Wir hoffen, dass es das letzte Mal sein wird. Das Nationalmotto von Chile lautet, und das stimmt wirklich, durch Vernunft oder mit Gewalt. Das ist tatsächlich das Motto von Chile. Heute waren die Chilenen nicht bereit, vernünftig zu sein. Und die Italiener haben auch nur Gewalt angewendet. Ein Desaster für die Weltmeisterschaft.
Ja. Fritz Wirth, Weltkorrespondent, der auch da war. Also er wird unter dem Eindruck dieses Spiels unter anderem gewesen sein, das war überhaupt ein Turnier, muss man sagen, mit brutalem Fußball, mit Fußballverhinderung. Die einzige Mannschaft, die wirklich brillierte, zum Teil war Brasilien, der Weltmeister.
Ja. Auch nicht in jedem Spiel, aber nachher, weil es um was ging schon.
Naja gut, also war es im Halbfinale 4-2 geworden, im Finale 3-1 geworden. Also es wurde nicht nur defensiv gedacht. Der hat auch was Interessantes geschrieben. Er schrieb grundsätzlich, wenn dieses Fußballfest, also die WM, nicht sehr schnell wieder einen Rahmen findet, bleibt nur noch eine Alternative, Doppelpunkt, schafft es ab, es wird zum Ärgernis. Interessant, ne?
Ja, total.
Wie die das gesehen haben. Ne? Ja.
Die Italiener haben danach festgehalten, dass die Chilenen sich aufgeführt hätten wie die Kannibalen, also die italienischen Zeitungen.
Menschenfresser.
Wie die Kannibalen. Und als diese Nachrichten vom Spiel in Santiago in Italien eintrafen, musste die chilenische Botschaft vom italienischen Militär geschützt werden. Also so aufgebracht waren die Menschen, weil eben 2 ihrer Spieler vom Platz geschickt worden sind und kein einziger Chilene für dieses brutalste Fußballspiel aller Zeiten bestraft wurde. Und die Chilenen, das fand ich jetzt auch ganz süß, die chilenischen Zeitungen haben das aber ganz anders interpretiert, dieses Spiel. Die haben gesagt, die Italiener wollten nur eins, sie wollten unsere Spieler verletzen und sie waren sehr wahrscheinlich alle gedopt.
Echt?
Ja,
Wahnsinn.
Ja. Man muss dazu sagen, dass Ken Aston ja dann 1966 bei dem Spiel, was du gerade angesprochen hast, mit dem Kreitlein, dem tapferen Schneiderlein aus Deutschland, der dieses Spiel zwischen England und Argentinien gepfiffen hat, er war, glaube ich, der Schiedsrichterbetreuer in diesem Spiel. Ne? Und da ging es ja auch drunter und drüber, äußerst brutal. Die Spieler wollten nach Platzverweis den Platz eben nicht verlassen. Und dann hat Ken Aston ja nachgedacht, was man eigentlich machen kann, um dieses Übel irgendwie in den Griff zu kriegen.
Ja, absolut. Also ich meine, übrigens, die Chilenen gewannen das Spiel gegen Italien. Ja, übrigens 2-0.
Das ist ja klar.
Das ist ja logisch, wenn sie das Halbfinale dann auch später erreicht haben. Ja, der Aston war dann Schiedsrichterbeobachter at home in London und nach dem Spiel im Wembley Stadium fuhr der dann durch London und dachte sich, so kann das nicht weitergehen. Wir brauchen was bei Schwarz-Weiß-Übertragung, was sich farblich auch gut voneinander absetzt. Und dann heißt es, er stand an einer Ampel und sah da die rote Ampel, die dann gelb und dann grün wurde. Und dann dachte er, ach komm ey, lass uns das doch einführen. Rote und gelbe Karten. Und weil man ja die rote am Arsch trägt, hat man ja die Arschkarte hinten in der Gesäßtasche, sage ich mal allen Klugscheißern da draußen. Und das ging ja dann auf einmal ganz schnell, 66, nach Rücksprache mit dem Kreitlein. Der Vorschlag bei der FIFA und 4 Jahre später bei der WM 1970 gab es dann erstmals rote und gelbe Karten. Aber die gab es eben nicht 1962, da gab es zwei Hinausstellungen und das unter Polizeibegleitung unter anderem. Ja.
Weißt du, was ich gesehen habe, als ich jetzt mich nochmal mit der WM beschäftigt habe? Gab es ja auch, gibt ja eine ganze Reihe alter Filmaufnahmen, die noch erhalten sind. Und da gab es an der Seitenlinie jemanden, der dann die Nummern hochgehalten hat, der Spieler, die vom Platz gestellt wurden.
Ach.
Ja, also der Italiener Ferrini beispielsweise hatte die Nummer 18 und dann hielt er draußen die 18 hoch, damit er auch wusste, dass er jetzt runter musste und dass es jeder im Stadion auch mitgekriegt hat, weil es gab ja keine Auswechslung und das war der einzige Grund, warum draußen diese Leute mit den Täfelchen standen.
Ja, Wahnsinn. Ja. Ich meine, die Spiele der Chilenen waren voll, der Publikumszuspruch, das vielleicht auch noch am Rande.
War dünne.
Sehr dünne. Also es sehr schlecht
besuchte Spiele. Die hatten aber auch immer
auch das wurde kritisiert.
Ja, ne? Aber die hatten auch die Spitzenidee, dass die beiden Halbfinals gleichzeitig auszutragen, was natürlich dazu geführt hat, dass alle das Spiel von Chile sehen wollten. Das zweite Halbfinale hat keine Sau interessiert.
Keine Sau interessiert.
Die hatten, glaube ich, 6.000 Zuschauer beim zweiten Halbfinale.
Ja, geil. Ja, die Italiener, die waren halt dann wieder zu Hause. Sie haben verloren. Das ging nicht weit für sie.
Und man muss sagen, in Deutschland gab es zu dieser Zeit tatsächlich in diesen Wochen auch den Soundtrack zu dieser Tatsache, dass erstens zwei Italiener da vom Platz geflogen sind. Zwei kleine Italiener von Conny Fröbes, die Nummer 1 in Deutschland.
Eine Reise in den Süden ist
für natürlich, nach Chile.
Fein, doch zwei kleine Italiener möchten gern zu Hause sein.
Und schon knatterst du mit der Vespa über die Alpen.
Zwei kleine Italiener, die träumen von Napoli, von Tina und Marina. So. Die warten schon lang auf sie, zwei kleine
Italiener. Die kamen ja auch ganz schnell wieder nach Hause. Dann.
Die sind so allein, eine Reise in den...
Wie schön! Wir sind in den 60ern.
Conny Fröbes.
Ja, Burkhard.
Nummer 1 Hit.
Ja, irre. Ja, 1962. Eine Weltmeisterschaft, muss man sagen, lass uns mal über die deutsche Perspektive da 1962 reden. Mal wieder eine Kaserne, muss man fast sagen, wo sie untergebracht waren. Also das war die Militärschule Escuela Militar Bernardo O'Higgins.
Higgins.
Ja, da sind sie untergebracht gewesen. Es ging nicht weit. Es ging bis ins Viertelfinale insgesamt. Spielerisch haben sie nicht so wahnsinnig überzeugt und es fehlte einer. Es fehlte dem Herberger sein Kapitän.
Ja, es fehlte ihm Fritz Walter, also sein verlängerter Arm auf dem Platz, der eigentlich schon nicht mehr aktiv gewesen ist damals 1962, der nur noch irgendwie mit Traditionsmannschaften durchs Land tingelte und der einen Vertrag hatte bei einem Buchverlag, von dieser Weltmeisterschaft 62 zu berichten und das quasi dann in einem Buch zusammenzufassen. Und der Herberger wollte aber, weil er irgendwie den Spielern nicht so richtig traute, die er da zusammen hatte, wollte er, dass der Fritz nochmal auf den Platz kommt. Und der Fritz hat auch tatsächlich überlegt, ich meine, immerhin, es war ja der Chef, der ihn gefragt hat. Und das war ja schon auch ein sehr besonderes Verhältnis zwischen Walter und Herberger. Und wann immer der Chef gesagt hat, Fritz, jetzt brauchen wir sie. Dann hat der Fritz gesagt, jawohl, Chef, da bin ich dabei. Aber hier hat er sich tatsächlich dann zur Wehr gesetzt.
Ja, das stimmt. Herr Herberger hat sich ein halbes Jahr vorher mit mir in Verbindung gesetzt und hatte die Absicht, mich als 22. Mann für alle Fälle mit nach Chile zu nehmen. Aber ich habe mir das alles reiflich überlegt und so sehr gerne ich zum dritten Male bei einer Fußballweltmeisterschaft dabei gewesen wäre, habe ich doch dann darauf verzichtet. Für ein oder zwei Spiele hätte es wahrscheinlich noch einmal gereicht, aber für mehrere Spiele und für diese Anstrengungen in einem so großen Turnier war es doch besser, dass ich nicht mehr mitgemacht habe.
Ja. Ja, der Herberger hat ja nach der WM auch seinem Fritz geschrieben, also in einem Brief schrieb er, schloss er mit den Worten, schweren Herzens gab ich meinen Plan auf, in Chile habe ich es bitter bereut.
Mhm. Vielleicht hätte ihm auch jemand wie Helmut Rahn gut getan, der Boss hätte gerne mitgemacht in Chile. Der spielte damals in Enschede in der holländischen Eredivisie und hat gesagt, ich bin bombenfit, fitter als 1954, aber der Anruf kam halt nicht. Also er hat ihn nicht mitgenommen nach Chile. Vielleicht hat er auch einfach die Faxen dicke gehabt vom Boss. Also der Helmut Rahn hätte gerne mitgespielt. Der war nicht dabei und man hat Herberger ja später dann auch vorgeworfen, dass er so ein bisschen seinen eigenen Fußball verraten hat und dass er sich so dem Zeitgeist unterworfen hat. Und der war eben damals oder bestand in erster Linie daraus, Tore zu verhindern und nicht Tore zu erzielen. Als ich so jetzt so die Zusammenfassung gelesen habe und die Bewertung der Spiele von 62, habe ich mich sehr stark an die WM 2018 in Russland erinnert gefühlt, die ja auch spielerisch furchtbar gewesen ist, viele, viele Tore nach Standards gefallen sind und die spielerisch, finde ich, nicht so richtig viel Freude bereitet hat. Mhm.
Ja, ich meine, es war aber auch die Zeit da, ne? Das muss man einfach sagen. Also
keine Experimente.
Ja, ich meine, du schau mal, gucken wir doch mal auf zum Beispiel die Spanier, die es ja auch nicht weit trug, ne? Mhm. Mit ihrem Trainer Helenio Herrera, ne? Gebürtig aus Argentinien. Ja,
eine ganz besondere Persönlichkeit.
Ja, Mr. Senor Catenaccio, ne? Der also ein eisenharter Typ war, also er war, die Spieler nannten ihn Zyniker, er war ein Sklaventreiber, wie sie ihn nannten, oder auch ein Betonspieler, und er sagte, ein perfektes Spiel endet 0-0. Wir sind in der Zeit, Burkhardt, wo ganz viele Mannschaften auch diesen Ideen folgten, und das war ja nicht irgendeiner. Der hatte Spanien mal übernommen, war aber vor allem erfolgreich im italienischen Fußball, ne, mit Inter Mailand zweimal den Europapokal der Landesmeister gewonnen.
Ja, aber nicht mit dem schönsten Fußball.
Nein, und er hat ja, also die Idee vom Catenaccio, er ist ja sozusagen einer der...
Dem Riegelfußball.
Der Riegelfußball, richtig. Die Idee entspringt ja auch einem Bild vom Golf von Salerno. Also als da einer mal gesessen hat und gesehen hat, wie die Fischer das Netz hochziehen zu mehreren. Ne? Mhm. Und da im Prinzip keinen Fisch eine Chance lassen und schlüpft einer durch eine Masche. Hat ja nämlich einer der Fußballlehrer aus Italien beobachtet, dann gibt's immer noch einen Fischer, der für diese einzelnen Fische zuständig ist und die wieder oben ins Netz reinmacht. Ja, das ist im Prinzip das Netz, was gespannt wird im Catenaccio, wo du drei ultra-defensive Mittelfeldspieler hast, dann eine Viererabwehrkette und dann eben noch den Fischer, der die einzelnen
Libero
steht natürlich hinter der Viererabwehrkette. Das ist die Idee des Catenaccio. Eigentlich findet es seinen Ursprung bei den Fischern vom Golf von Salerno, und dieser Idee war der Herrera sehr zugewandt. Ja? Mhm. Aber er war auch den Frauen zugewandt. Das ist ja eine bizarre Figur, der Typ. Ja?
Total.
Der selber hatte drei Frauen und sechs Kinder und sagte zeitgleich, die Frau ist trotzdem der Teufel, Männer. Ihr könnt Sex haben, wenn die Karriere vorbei ist. Aber weißt du,
das gilt auch für
du uns predigst denn. Wasser und ballerst dir jeden Abend einen rein. Oder es gab mal den Jahreswechsel, Silvester hatte seine Mannschaft, die war im Training, hatte gesagt, okay, 22 Uhr Bettruhe. Mhm. Okay, Mannschaft pennte, und er wurde dann gesehen im Casino später bei einer Riesensause. Also
ja, Helenio Herrera.
Helenio Herrera,
ja. Trainer der spanischen Mannschaft, die ja total prominent besetzt. Also man kann ja gar nicht glauben, dass die so sang- und klanglos in der Vorrunde ausschieden, denn da waren ja Spieler dabei, die mit Real Madrid in der Zeit alles abgeräumt haben in Europa. Real Madrid war State of the Art im europäischen Fußball. Und Helenio Herrera hat es wirklich geschafft, das Ding komplett vor die Wand zu fahren, weil er es nicht geschafft hat, Alfredo Di Stefano einzubauen. Den großen Alfredo, die ist einer der besten Fußballer aller Zeiten. Ist der einzige Feldspieler im spanischen Kader gewesen, der kein Spiel gemacht hat. 1962. Oder Ferenc Puskas. Weiß ja auch nicht jeder, dass der Puskas nicht nur ungarischer Nationalspieler war. 54, Finale von Bern verloren. Der Major der ungarischen Armee. Der ist ja quasi im weiteren Fortgang des ungarischen Aufstandes 1956, der dann von der Sowjetunion niedergeschlagen wurde, ist er nicht mehr zurückgegangen nach Budapest. Ist er dann so ein bisschen durch Europa getingelt, hatte keinen Halt, vor allen Dingen keinen Verein, und die Karriere schien so wegzutröpfeln, und dann hat er viele, viele Kilogramm zugelegt, und dann kam ausgerechnet Real Madrid und hat gesagt, wir wollen den Ferenc Puskas haben. Und dann ist er nochmal durchgestartet, hat sich seine 11-12 Kilo abgeschwitzt und ist mit Alfredo Di Stefano zu einem der besten Sturmduos der Welt herangewachsen, und dieser Helenio Herrera hat es nicht geschafft, diese beiden Spieler bei der Fußball-Weltmeisterschaft auf den Platz zu kriegen.
Ja, das ist unglaublich, ne? Was für Geschichten es gibt. Von total erfolgreichen Trainern, aber die vielleicht total schlechte Ideen hatten mit unfassbaren Spielern, da weiß man gar nicht, warum da Erfolg dann auf einmal war bei Inter und in Spanien nicht. Also,
wusstest du eigentlich, dass der Großvater von Ferenc Puskas Franz Purzel hieß? und ein schwäbischer Einwanderer war?
Nee.
Franz Purzel.
Franz Purzel?
Ja, Ferenc Puskás heißt übersetzt Franz Purzel. Die hießen nämlich alle Ferenc Puskás. Also sein Vater hieß auch schon so und der Großvater hieß auch schon so.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und wusstest du eigentlich?
Wahrscheinlich schon.
Dass der Helenio Herrera auch der Trainer von Horst Szymaniak war?
In?
Ja, bei Inter Mailand.
Ach, Inter echt?
Mailand, ja.
Ach stimmt,
ja,
der hat ja auch einmal gut. Den Europapokal gewonnen, ne?
Genau. Horst Szymaniak, ja. Der ja deutscher Nationalspieler war. Mhm. Ich finde, das ist auch so fast ein vergessener Star des deutschen Fußballs. Also ja. Das war einer der ersten. Ich glaube, der fünfte insgesamt, der im Ausland als Legionär sein Geld verdiente.
Woher war der? Aus Wuppertal oder woher kam der?
Der kam aus Erkenschwick.
Aus Erkenschwick,
ja. Und am Ende wohnte er in Melle und hatte da das Haus der sieben Biere. Muss ein ganz netter, sehr bodenständiger, netter Typ gewesen sein. Über ihn hieß es, er sei Bademeister, aber das stimmte gar nicht. Sein Vater hatte, glaube ich, eher mit Bädern zu tun. Horst Szymaniak, ein Sechser. Ein Sechser, im Prinzip der Joe Kimmich von damals, der dann auch bei der Nationalmannschaft 62 spielte. Über den gibt es ja so geile Geschichten. Ich weiß gar nicht, ob sie stimmt. Also sie wird immer wieder in Zweifel gezogen. Aber es soll wohl, ich will es mal so formulieren, Gehaltsverhandlungen beim Wuppertaler SV gegeben haben. Also er ist von der Spielvereinigung Erkenschwick, du hattest eben, Erkenschwick, rüber zum Wuppertaler SV. Da spielte er und dann ging es um Gehaltsverhandlungen. Und dann wurde ihm angeboten, ja, okay, ein Drittel, heben wir das an. Ein Drittel mehr Gehalt. Also Drittel, im Leben nicht. Nur, wenn es ein Viertel ist.
Ja, ist ja klar.
Ja? Das ist geil. Er hat das selbst bestritten, hat sogar mal so eine Unterlassungsklage gegen Verlag angestrebt.
Ach.
Aber irgendwann mal das aus den Augen
verloren. Aber das ist ein Stück Fußballkultur, der Spruch.
Ja, total. Und dann ging es weiter zum KSC und von da dann eben nach Italien, unter anderem nach Varese, Catania und Inter Mailand. Da spielte er bei
Helena Herrera.
Ja, genau. Ja, das ist halt noch so ein Ruhrpott-Pole, ne? Also Vater Bergmann auch, der hat in der Zeche Ewald gearbeitet.
Ah, in Herten.
Ja, und weißt du, wie seine Frau hieß?
Nee.
Kuliszewski. Könntest du dir vorstellen, wenn die einen Doppelnamen... Kuliszewski-Szymaniak?
Ja, das gab es aber damals noch nicht.
Nee, sie hat seinen Namen angenommen.
Kuliszewski?
Ja, ja. Super. Ja, also das, ja, das war halt so sowas? Auch eine tragische Figur irgendwo, weil im deutschen Fußball wurde er fast unehrenhaft entlassen. Der wurde dann auch später gar nicht mehr so groß eingeladen, weil er dann mal so eine Sauftour hatte, zusammen mit dem Haller.
Zu einem B-Länderspiel
war genau, das, ne? Genau, mit dem Haller zusammen zieht er los, aber der Haller, der wurde sozusagen, ja, okay, das wurde dann so hingenommen. Aber
der Haller war ein raffinierter Hund, sag ich dir.
Und der Horst Szymaniak war aussortiert worden und über den, zum Beispiel der Seeler, hat sich blendend mit dem verstanden, der hat den auch später noch besucht und so. Muss wohl echt gerade netter Nagel gewesen sein, der Horst Szymaniak, aber der hatte beim DFB irgendwie da keine großen Fürsprecher und der ist dann so ein bisschen aussortiert worden. Das finde ich irgendwie so schade, wenn ich das so mitkriege, wenn du so Bilder von ihm siehst, das war schon echt so ein wuchtiger Typ, so ein Sechser halt und hat so ein Gesicht, das kannst du dir auch im Bergbau vorstellen.
War der nicht später auch bei Tasmania?
Der war bei Tasmania, der kam zurück aus Italien und am Ende seiner Karriere ging der zu Tasmania und da hat er tatsächlich auch einen Rekord, ich meine, das war eine Katastrophenstation für ihn, ne? Aber da gab es ja ein Rekordspiel von Tasmania Berlin gegen Borussia Mönchengladbach Burkhardt.
Ja, 0-0.
Das
war die Aufstiegssaison von Gladbach.
Vor 827 Zuschauern. Ja. Zuschauer-Negativrekord in der ersten Fußball-Bundesliga. Und das, obwohl wir Wolfsburg in der Bundesliga haben. Das haben die noch nicht geschafft, glaube ich.
Du bist es wieder losgeworden.
Findest du das eigentlich falsch, dass ich das immer wieder loswerde?
Nee, aber die Weltmeisterschaft war 1962 ja die Deutschen relativ schnell los. Und zwar im Viertelfinale ging es dann nach einer ganz stabilen Vorrunde, muss man sagen. Eine Sieg gegen die Schweiz, unentschieden gegen Italien, Sieg gegen Chile dann, 2-0 gewonnen. Ja. Das war auch so wichtig, weil man dann in Santiago bleiben durfte. Und die Chilenen mussten ganz in den Norden nach Arica, in die Salpeterwüste.
In die Salpeterwüste.
Wo es ja im 19. Jahrhundert den fünfjährigen Salpeterkrieg gegeben
hat. Natürlich,
Peru und Bolivien, das weißt du.
Im Ernst?
Und du, ja.
Wie, worum ging's? Ging's da um diese Bodenschätze oder was?
Ja, es ging um die Bodenschätze. Salpeter ist nämlich, ich muss mir das raussuchen, ich habe ja Chemie.
Salpeter klingt echt nach Chemieunterricht. Ich war in Chemie rasend schlecht.
Ja, ich auch. Ich habe mir das rausgesucht,
Sven. Ich habe es selbst geschafft in Musik, obwohl ich Klavier spielte und Gitarre und so.
Ja.
habe ich Vieren bekommen in Musik. Ich weiß auch nicht warum.
Ja. Du müsstest mal noch kurz überbrücken, weil ich habe hier was zum
Sagen. Naja, ich sage euch, so ihr denn uns so, schreiben gefunden. Wollt, bitte an info@jogo-bonito.de.
Ja, du bist echt ein super
Und ich verspreche mich, Ansager. Ja, an den Stellen verspreche ich mich aber nicht.
Ja, sehr gut.
Das ist die Mauersegelhälfte vom Hirn.
Ich habe ein bisschen was jetzt über Salpeter in Erfahrung gebracht. Ich wollte ja wissen, was das ist. Ne? Das ist ja sozusagen ein Alleskönner. Ne?
Salpeter?
Salpeter. Ja, das ist einfach, das ist ja das Natriumsalz der Salpetersäure, das ist ja klar. Ja. Das ist so ganz weißes, kristalliges Salz ist das, ne? Und ich habe so für mich so festgestellt, nachdem ich was gelesen hatte, dass das so der MacGyver unter den Rohstoffen ist.
Ey, wir sind noch bei Fußball,
der oder? Der braucht WM nicht viel und er kann alles. Du kannst nämlich, damit auch klar ist, warum dieses Salpeter-Ding so wichtig ist in Chile, du kannst Salpeter einsetzen als Düngemittel, als Zementzusatz in der Bauindustrie, als Wärmespeicher und als Konservierungsmittel in der Fleischindustrie. Jetzt weißt du warum.
Ja, so. Deswegen gab es den Krieg da zwischen Peru und Chile.
Und
das Bolivien. War der Salpeter-Krieg.
Nee, ja, Peru und Bolivien gegen Chile und Chile hat gewonnen.
Chile hat gewonnen und deswegen hatten sie da auch Arica das Stadion.
Ja.
Ach, und da wurde dann unter anderem gespielt. Ey, sind wir denn jetzt beim Viertelfinale? Deutschland spielt gegen Jugoslawien.
Ja.
Und man denkt, ach komm, das geht jetzt einfach mal weiter. Wir haben noch.
Es war das dritte Viertelfinale gegen Jugoslawien nacheinander. 54 gewonnen, 2-0. Dann 58 gewonnen gegen Jugoslawien und jetzt wieder gegen Jugoslawien. Alle dachten, naja, das geht so weiter und natürlich gewinnen wir das wieder. War aber nicht so.
Ausgeführt auf Popovic gegeben, den linken Läufer. Popovic spielt nach vorn auf Jelkovic. Jelkovic hinaus auf die rechte Seite zu Nummer 10, das ist Galic. Galic in der halbrechten Position. Er gewinnt das Dribbling gegen Schulz, ist dann unterm Strafraum, schiebt nach innen und schießt ein Tor.
Hörst du das wieder?
Mhm.
Durch die Anden geht's rüber nach Deutschland. Redet er wieder irgendwann?
Ja, gleich. Er musste erst noch rausfinden, wer das Tor geschossen hat.
Einer mal ein Bier holen.
Radakovic.
So, Radakovic.
Der rechte Läufer kam aus dem Hinterhalt. Die Flanke kam halb hoch. Aus vollem Lauf nahm ihn der rechte Läufer auf. Da gab es für keinen Torwart der Welt eine Eingreifmöglichkeit. Fabian hat den Ball wahrscheinlich gar nicht gesehen. Das Netz bäumte sich auf. Es steht 5 Minuten vor dem Ende. 1-0 für Jugoslawien.
Weißt du, dass ich übrigens immer zum Bundesliga-Start in Schweden war? Ich bin ja früher mit meinen Eltern immer 6 Wochen nach Schweden gefahren im Sommer, wenn wir nicht irgendwo anders waren. Aber natürlich. Ganz häufig waren wir da in Schweden und dann hatten wir da auch ein Radio, so ein Röhrenradio und das habe ich dann so eingestellt und ich habe dann die Antenne verlängert mit wirklich diesem ausgebogenen Kleiderbügel und habe den hochgehängt und habe auch Fußball-Bundesliga in Schweden gehört und das erinnert mich auch an dieses Hören, dieses wow. Und ich fand es total spannend, so ey, ich erreiche die Wellen über die Ostsee hier in Schweden und höre, wie der 1. FC Köln spielt. Das war ziemlich geil, finde ich.
Du hast gehört, wer da am Tor stand, ne? Bei den Deutschen? Hast du den Namen behalten?
Farian?
Wolfgang Farian,
genau. Ja, aber der Tilkowski war doch...
Eigentlich war Hans Tilkowski mit dem festen...
Der dann 66 auch in Wembley da, dieses Ding da,
genau,
der ist sah, das nicht drin war.
Ja. Und Hans Tilkowski von Westfalia Herne damals...
Den habe ich übrigens mal getroffen.
Mit Ehrlich?
Hans Tilkowski war bei einer Ehrungsveranstaltung. Der kam ja immer zum... Der
ist ja auch gestorben leider schon.
Ja, leider. Gar nicht lange her. Und der war beim Fußball- und Leichtathletikverband in Westfalen, war der heimisch. Und dann war der immer bei Ehrungsveranstaltungen. Und ich habe mit ihm dann auch noch kurz gesprochen. Und obwohl er schon älter war, hat man gesehen, dass das ein Modellathlet war, immer noch im hohen Alter. Man sah, dass der wirklich körperlich
und der sah echt gut aus, ne?
Ein sehr schneidiger Mann, so ein bisschen wie Terence Hill in noch sportlicher.
Ja, und man kann sich gar nicht vorstellen, dass der unglaublich langweilig gewesen sein soll auf dem Platz. Also quasi so, man sagt, sein Torwartspiel wäre so gewesen, als wäre das eine Beamtenstube gewesen, sein 5-Meter-Raum.
Ey, komm, der war ein Held von Westfalia Herne.
Ja, aber ich sage nur, was man erzählt. Ich habe den ja selbst nie gesehen. Mhm. Und Fakt ist ja, dass Wolfgang Farian im Tor stand. Und diese Geschichte über Wolfgang Farian, also diese Karriere zum Nationalmannschaftstorhüter ist irre. Ach. Weil der nämlich bis zu seinem 19. Lebensjahr gar kein Torwart war. Bis zu seinem 19. Lebensjahr hat er Verteidiger gespielt bei Ulm 46. Und dann ist da der Torhüter weggegangen zum Karlsruher SC. Die brauchten einen neuen Keeper, hatten kein Geld und haben dann so ein Torhüter-Casting gemacht, haben sich 6 Keeper kommen lassen. Und der Farian hat sich gesagt, ach, ich habe ja früher, wenn das Unterdorf gegen das Oberdorf gespielt hat, war ich ja auch immer der Torhüter und habe den Turek gemacht. Hat er sich mit da reingestellt. Und dann hat er dieses Casting gewonnen. Der Wolfgang Farian wurde Torhüter des zweitklassigen Vereins aus Ulm, Ulm 46, zweite Liga damals. Ne? Also in diesem Klassenverhältnis, das es damals gegeben hat. Und dann hat er spektakulär gehalten und war mit 21, mit zwei Jahre später, stand er zum ersten Mal im Tor der deutschen Fußballnationalmannschaft, nämlich bei diesem Kick, den wir vorhin gehört haben, in Hamburg, ne, bei diesem 3:0 gegen Uruguay. Das war sein erstes Länderspiel und sein zweites Länderspiel hat er dann bei der Weltmeisterschaft zur Eröffnung gegen Italien gemacht.
Das zweite?
Das war sein zweites. Und er hat, insgesamt hat er nur 10 Stück gemacht, weil das war eben auch so eine Blume, die nur einen Sommer blühte, muss man sagen. Wolfgang Farian. Hans Tilkowski war pottensauer, der hat sein Zimmer zerlegt und war kurz davor abzureisen, wusste aber, wenn ich das mache, dann ist meine Karriere beim DFB endgültig zu Ende. Farian ist danach eigentlich nie wieder so ins Rampenlicht gerückt wie bei dieser WM 62, hat sich irgendwie nicht so richtig weiterentwickeln können, hat es dann auch in der Bundesliga versucht. Unter anderem ist er dann zu Hertha BSC gewechselt, hat da allerdings den Fehler begangen, Handgeld zu kassieren. Er war nicht der Einzige, der das gemacht hat, Sven.
Wahnsinn.
Er war nicht der Einzige, aber er war der Einzige, der es zugegeben hat und er ist deshalb auch der Einzige gewesen, der deshalb gesperrt worden ist. Ach. Und danach ist seine Karriere leider rapide bergab gegangen. Es wurde dann Spielervermittler ganz am Ende. Aber diese WM 62 in Chile war natürlich für Wolfgang Farian, den Torhüter, das Highlight schlechthin und diese Eindrücke, die er hatte, als er in dieses Nationalstadion in Santiago eingelaufen ist, die haben ihn quasi bis an sein Lebensende begleitet.
Ich kam vom Dorf, 2000 Einwohner, erste Mal in die große weite Welt. Vor dem Spiel ging es eiskalt den Rücken runter. Es war so ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen.
Das glaube ich. Übrigens witzig, wo du das gesagt hast, dass der bei so einem Casting auf einmal mitgemacht hat und dann den Job im Tor bekam. Mhm. Sebastian Polter, der jetzt irgendwie nach Schalke gewechselt ist, der hat ja als Torhüter angefangen.
Ach,
der war richtig weit auch schon. Niedersachsen-Auswahl, spielte bei Werder Bremen und es war voll auf den Gleisen, ein super Profi als Torhüter zu werden, hatte der aber keinen Bock mehr drauf und hat dann umgeschult und ist Stürmer geworden und hat es da weit gebracht. Es gibt so diese Leute, ne, die da. Stichwort hohe Durchlässigkeit, die im Prinzip.
Ja, aber alles, Gott sei Dank gibt es, beruhigt mich ja ein bisschen, dass es das noch gibt, dass es nicht nur diese klar vorgegebenen Karrierewege gibt.
Es war eine Leidenschaftssache. Er sagte, es hat mir nichts mehr gebracht, das Torhüterspiel. Cool. Und dann, ich wollte Tore schießen und dann habe ich all in irgendwie diese Entscheidung genommen und die Geschichte gibt ihm ja auch dann wieder recht. Ja, Deutschland also ausgeschieden im Viertelfinale und dann ging es eben nach Hause. Nach Hause mit deinem Clipper da, der 707, nach Frankfurt und während die Brasilianer noch weiterspielten, die Chilenen noch weiterspielten, die Tschechoslowaken noch dabei waren, war Deutschland wieder in Frankfurt gelandet. Und so war das in der Wochenschau, als die Mannschaft aus dem Flugzeug kam.
Heute Vormittag traf die deutsche Fußballnationalmannschaft auf dem Frankfurter Rhein-Main-Flughafen ein. Sie kam vom Weltmeisterschaftsturnier in Chile. Als erster verließ Dr. Peko Bauwens, der DFB-Präsident, die Maschine. Ein Präsent aus Schokolade und Marzipan gab es für den Bundestrainer Sepp Herberger. Die Stimmung der Mannschaft war nicht so ausgelassen wie beim Abflug vor 5,5 Wochen. Man hatte doch etwas mehr erwartet. Dann war die Mannschaft sehr schnell auseinandergelaufen. So schnell wie niemals zuvor bei einer Ankunft in Frankfurt.
Ja, da stand also wirklich ein Konditormeister auf der Treppe und empfing da die Mannschaft mit einer Torte. Und der Peko Bauwens, wir haben schon häufig über ihn gesprochen.
Ja.
Also jetzt nicht unbedingt ein Menschenfischer, ne? Ja. Der hat diese Torte zusammen mit dem Herberger in Empfang genommen. Aber die deutsche Öffentlichkeit war ja ziemlich aufgebracht. Die fanden das nicht gut, dass die Deutschen ausgeschieden sind. Und das hat wiederum den Sepp Herberger total überrascht. Der wurde also auf dem Flugplatz noch in Empfang genommen von einem Reporter und der hat ein für damalige Verhältnisse sehr kritisches Interview geführt, was ich total spannend finde. Also Interviews heute, die rutschen ja so durch. Aber wenn wir über Sepp Herberger sprechen, wir haben ihn mit seinen Weisheiten nach dem Spiel, vor dem Spiel, als eher großväterlichen Typen, so Kumpeltypen in Erinnerung. Ich finde, da wurde er richtig gehend bissig und er verstand die Kritik nicht. Wir können ja mal reinhören.
Herr Herberger, Sie kommen aus einer heißen südamerikanischen Gegend wieder in die Heimat und hier geht es auch heiß her, denn die Diskussionen über das Ausscheiden der deutschen Mannschaft im Viertelfinale, die sind noch heftig im Gange. Was würden Sie anders machen, wenn Sie noch einmal in der gleichen Situation wären?
Nicht das Geringste. Wir haben uns sehr wohl Gedanken gemacht über unsere Gegner und über unsere Mannschaft und was wir tun könnten und sollten und müssten, um gut abzuschneiden. Und wir werden heute genau wieder dasselbe tun, was wir getan haben. Und unsere Spieler waren auch alle durch die Bank überzeugt von der Richtigkeit der getroffenen taktischen Maßnahmen und sind begeistert in den Kampf gegangen, in die Spiele auch gegangen. Ich muss sagen, ich bin etwas überrascht über das, was ich so in diesen paar Minuten meines Aufenthaltes in der Heimat zu hören bekomme. Unsere Mannschaft hat nämlich verdient, gelobt zu werden. Und sie hat hervorragend gespielt und sie hat Großartiges geleistet.
Herr Herberger, was hat es mit den Meldungen auf sich, die wir aus Chile hierher bekommen haben, dass es in der Mannschaft eine Krise gegeben habe, dass besonders die Reservisten rebelliert hätten?
Das hören wir hier zum ersten Mal. Natürlich, wenn man auf der Reservebank sitzt, ist man nicht in allerbester Stimmung. Aber bei dieser Weltmeisterschaft haben wir eine Kameradschaft gehabt und hervorragende Reserveleute, dass wir sagen können, noch nie war in einer Weltmeistermannschaft so wenig Klagen zu hören, oder so wenig, sagen wir mal, Verstimmung vielleicht, weil einer nicht zum Zuge kam, wie diesmal. Wir haben, sicher hat der Hans Dinkowski, der nahezu 20 Länderspiele hat und der auch, sagen wir mal, als Nummer 1 galt für den Torwächterposten in Chile. Natürlich hat er nicht verlockt, als wir ihm sagen mussten, dass wir uns für den Faria entschieden hatten. Es ist uns auch nicht schwer gefallen. Wir wissen ja selbst aus eigener Erfahrung, wie einem zumut ist, wenn man auf die Ersatzbank kommt. Aber das von einer Verstimmung und von Unzufriedenheit und von Rebellion soll gar geschrieben worden sein. Also das sind Leute, das können nur Leute schreiben, weil die Taktik angreifen, die von Taktik nichts verstehen. Und die von einer Rebellion oder auch nur von einer Unzufriedenheit und Verstimmung schreiben, dass sie diese Dinge suchen und aufbauschen.
Herr Herberger, ich will einmal ganz weit vorausgreifen. 1966 finden die Weltmeisterschaften in Europa statt, in Großbritannien. Werden Sie mit einem Konzept wieder mit dabei sein?
Ach, wir machen uns, jetzt ist die Weltmeisterschaft zu Ende. Wir machen uns natürlich Gedanken. Helmut Schön und ich werden die Sache schon wieder aufgreifen. Aber da ist vorerst noch nichts zu sagen. Wir wollen erst einmal den Spielern jetzt ihre Ruhe gönnen. Wir selbst brauchen auch Erholung von den Strapazen, die Chile für uns brachte. Und das andere wird sich schon dann geben.
Ja, Helmut Schön stand übrigens während des gesamten Interviews neben Sepp Herberger und der Herberger nahm den immer mal wieder so in den Arm und konnte es überhaupt nicht verstehen, was da gerade gefragt wurde. Aber ich fand ehrlich gesagt den Fragensteller auch ziemlich gut.
Ja, der war sachlich. Auf jeden Fall sehr sortiert, hat sich von der Emotionalität nicht so mitreißen lassen von Sepp Herberger. Und ich muss sagen, also dass er so aus der Haut fahren kann in dem Interview, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Aber der war, glaube ich, einfach wirklich konsterniert, ne, dass die Öffentlichkeit das wieder erwartet hat und vorausgesetzt hat, dass Deutschland mindestens bis ins Halbfinale kommt und das nicht akzeptieren konnte, da im Viertelfinale. Und vor allen Dingen, ich glaube, aber auch dieser Defensivfußball hat die Leute wirklich abgenervt, ne? Ja. Dass da einfach kein Spektakel geboten
wurde. Ja, und ich meine, man muss sagen, er selbst, Herberger in seinem Alter, hatte 5 Wochen Chile hinter sich gebracht und über Chile sagte mal seinerzeit, wir reden von der spanischen Kolonie, Kaiser Karl der V., benehmt euch, liebe Leute, sonst schicke ich euch nach Chile. Er war also wieder zurück. Ja, und auch nicht mehr lange Bundestrainer, Burkhardt. Das muss man, also in Deutschland fragt man sich, wie geht's denn jetzt weiter mit dem Fußball, wie wir ihn hier machen?
Ja, also man muss sagen, die deutsche Öffentlichkeit und die deutschen Fußballfans waren Herberger überdrüssig. Also die wollten einfach jetzt auch.
Es musste jetzt was Neues her.
Ja, es war aber auch, das war im Prinzip ja auch schon ein Vorbote im Prinzip für den gesellschaftlichen Wandel, der auch über dieses Land kommen würde, früher oder später. Und das galt natürlich auch für den Sport und für all die bekannten Gesichter, über die man sich dann über die Jahre gewöhnt hatte. Und Sepp Herberger hat dann aber, und das war wieder eine ziemlich schlaue Finte vom Alten von der Bergstraße in der Nähe von Mannheim, er hat nämlich gesagt, dieses Viertelfinale aus gegen Jugoslawien wäre vermeidbar gewesen, wenn wir schon längst eine Bundesliga haben würden in Deutschland. Die gab es ja damals zu dem Zeitpunkt nicht. Und Herberger hat gesagt, wir müssen endlich dahin kommen, quasi eine höchste Spielklasse zu schaffen. Wir müssen wegkommen von den unterschiedlichen Oberligen, damit es die Trainer, die Bundestrainer leichter haben, ihre Spieler zu beobachten, damit die Spieler regelmäßig auf höchstem Niveau gegeneinander antreten können. Und im Prinzip hat dieses Viertelfinale aus gegen Jugoslawien hat die Gründung der Fußball-Bundesliga beschleunigt. Und als das dann klar war, hat Herberger gesagt, okay, und jetzt kann ich den Staffelstab weitergeben.
Als dann auf dem Bundestag 1962 in Dortmund beschlossen wurde, für das Spieljahr 63-64 die Bundesliga einzuführen, stand mein Entschluss fest, jetzt auch zu gehen.
Denn damit waren meinem Nachfolger auch die denkbar günstigsten Voraussetzungen für den Aufbau und den Erhalt einer spielstarken Mannschaft gegeben.
Das ist ja total interessant.
Mhm, war aber so. Und man muss sagen, sein Nachfolger Helmut Schön hatte dann auch noch lange mit Sepp Herberger zu tun, weil so einfach war das dann nicht mit der Staffelübergabe. Sepp Herberger konnte dann nicht so einfach loslassen, ist dann ja 66 noch mit nach England gereist, quasi als alter Ego, und hat dann in der Nähe der Nationalmannschaft auch gewohnt und hat sich ein bisschen darüber geärgert, dass Helmut Schön so selten seinen Rat eingeholt hat. Also der hat sich schon schwer getan mit dem Loslassen der Sepp Herberger.
Bei dieser WM in England war auch Hennes Weißweiler unterwegs mit
Bertie Fuchs.
Genau. Da sind die rumgefahren. Ja.
Da haben sich da die Spiele angeguckt. Also dieses Bild alleine, der Hennes und der Bertie, der ja quasi sowas wie sein Adoptivsohn geworden ist, der ja früh beide Elternteile verloren hatte, Bertie Fuchs. Ja. Die beiden zusammen quer durch England, schon toll.
Ja, Wahnsinn. Ja, du, überhaupt, das müssen wir auch nochmal irgendwie machen. Also die 66er
ist einfach
die Gladbacher, so die Fohlen müssen wir mal machen.
Nur die Fohlen?
Ich finde, die Fohlen müssen wir mal machen. Ich habe ja auch lange mit Rainer Bonhoff gesprochen, der mir tolle Geschichten erzählt hat. Ja. Bertie Fuchs gibt's überragende Geschichten. Also das, ja, liebe Leute, also wenn ihr übrigens Themenvorschläge habt, info@jogo-bonito.de. Finale! Oh, denn auch das gab es ja. Und einen sehr würdigen Weltmeister. Es war die Titelverteidigung von Brasilien.
Im Finale gegen die Tschechoslowakei, so hieß das Land damals noch. Mhm. Interessanterweise waren ja beide Nationen auch in der Vorrunde schon aufeinander getroffen, beim 0:0. Und dieses Spiel war für Brasilien deshalb so wichtig, weil sich in diesem Spiel Pelé schwer verletzte, Muskelfaserriss. Und es war sehr unwahrscheinlich, dass er während des Turniers nochmal zum Einsatz kommen würde. Pelé, der damals schon mit nur 21 Jahren als der beste Fußballer aller Zeiten galt. Hm. Das hat man ja spätestens dann auch 58 verstanden nach dem Finale gegen Schweden. In Schweden damals bei diesem 5:2, wo der 17-jährige Pelé ja großartig gekickt hat. Und das Interessante bei Brasilien, bei der Seleção 1962 war, dass die quasi für jeden Spieler exakt für diese Position einen Ersatzspieler dabei hatten im Kader. Also die konnten jede Position exakt 1:1 ersetzen.
Das ist ja schlau.
Ja. Und der gute Amarildo Tavares da Silveira, Amarildo, das war der Ersatzspieler von Pelé. Und der konnte sich natürlich nur nicht wünschen, dass Pelé ausfällt. Aber eigentlich wollte er natürlich selber auch spielen. Das ist natürlich ein Zwiespalt, der auch ziemlich einzigartig ist, glaube ich, ne? Und Amarildo musste dann also spielen und kam dann im dritten Turnierspiel der Brasilianer zum ersten Mal zum Einsatz gegen Spanien. Und die Brasilianer durften dieses Spiel nicht verlieren in der Vorrunde und lagen dann aber bis zur 72. Minute 0:1 zurück. Und dann traf Amarildo zweimal zum 2:1 Sieg für Brasilien. Er hat dann später noch zwei Tore geschossen und gehörte mit 4 Treffern am Ende auch zu den Torschützenkönigen dieses Turniers.
Burkhard, ich glaube, das hast du erzählt in der ersten oder zweiten Folge, aber es ist jetzt wiederum so lange her. Hm? Bei dieser Weltmeisterschaft in Chile hatten die Brasilianer ja nichts dem Zufall überlassen, auch was das Quartier anging. Man hatte die Erfahrung gesammelt.
Ich weiß, worauf du hinaus
willst. Von 58, da war der FKK-Strand in Sichtweite, was sehr unterhaltsam war für die brasilianische Nationalmannschaft, aber man ging in Chile einen Schritt weiter oder vielleicht sogar 5 Schritte weiter. Denn es wurde doch wirklich ein Etablissement aufgesucht, das
von Madame Chabelas.
So hieß das Etablissement für die brasilianische Nationalmannschaft.
Madame Chabelas, und die hatte dieses einschlägige Etablissement im Viña del Mar, und bevor es dann für die Mannschaft rüberging nach Chile, ist der brasilianische Mannschaftsarzt schon mal dahin geflogen.
Nicht der Medizinmann, sondern der Arzt.
Der Arzt. Hm? Zum Medizinmann kommen wir später nochmal, zu Americo.
Den gab es wirklich.
Den gab es wirklich. Und der Mannschaftsarzt hat hier also untersucht, die Damen von Madame Chabelas, es waren 12 an der Zahl, und die wurden alle für
übertragbare Krankheiten. Genau,
die wurden aber alle für gesundheitlich einwandfrei erklärt, sodass da einem Begegnungsverkehr mit den brasilianischen Nationalspielern nichts im Wege stand. Und dann sind die darüber.
Ist ja eigentlich bitter. Also ich meine, aber Witz ist Tragödie plus Zeit. Also ist jetzt aus heutiger Sicht würde man sagen.
Wir erzählen ja nur, wie es war, Sven.
Ja, stimmt, wir werten das gar nicht.
Nein,
ne?
Ich werte das gar nicht.
Ich werte das auch nicht, aber ich wollte es nochmal irgendwie erzählen, weil das gehört ja auch zu den Brasilianern in Chile.
Ja, und man hat das wahrscheinlich auch gemacht, weil eben Garrincha wieder dabei war. Und Garrincha, muss man sagen, ist ja das kleine Vögelchen übersetzt, ist ja wirklich auch jedem Rock hinterhergeflogen, der an ihm vorbei flog.
Er war gut zu
den Frauen.
Vögeln.
Ja,
ja.
Gut.
Nein. muss man aber sagen. Ja. So, rüber zum Finale.
Ja, jetzt wieder. Garrincha. Garrincha ist ja sozusagen die Brücke jetzt auch zum Finale, weil man ja sagen muss, ohne Garrincha hätten es die Brasilianer vermutlich nicht geschafft.
Nein.
Weil Garrincha in der Form seines Lebens war, er war zwar Außenstürmer, aber er hat im Prinzip die entscheidenden Tore geschossen oder die entscheidenden Vorlagen gegeben. Er war der überragende Spieler der Brasilianer.
Aber er hätte eigentlich im Finale nicht spielen dürfen.
Das stimmt, ja.
Weil er erzielt 2 Tore beim 4-2-Sieg gegen die Chilenen, die übrigens den Brasilianern das dann doch gönnten. Also die Brasilianer waren da gerne gesehene Gäste. Also da gab es irgendwie keine großen Spannungen. Mhm. Im Finale drückten sie auch eher den Brasilianern die Daumen. Aber er hat sich zu einer Tätigkeit hinreißen lassen. Er hatte 2 Tore erzielt, Brasilien stand als Finalist schon fest, wurde aber des Feldes verwiesen und rein sportrechtlich hätte er natürlich
gesperrt
gehört. Und einfach für das Finale. Er hätte nicht spielen dürfen. Das wäre sogar heute noch so. Ich meine, mit dieser Gelbsperre für ein Finale, das finde ich ja voll richtig, aber er war des Feldes verwiesen. Aber João Avelange, kleiner Hütchenspieler aus Brasilien, das war ein ziemlich gerissener,
damals
muss man sagen.
Verbandspräsident der Brasilianer.
Burkhard, was hat der gemacht, damit der Garrincha spielen kann?
Na, der hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass die entsprechende Verhandlung über das Strafmaß von Garrincha nicht zustande kam. Und in dieser Verhandlung sollte der einzige Augenzeuge dieser Tätigkeit, das war der Linienrichter aus Uruguay, der sollte befragt werden. Und dann ist man quasi nachts ins Hotel gegangen, wo der uruguayische Linienrichter untergebracht war, hat ihm einen Umschlag auf den Tisch gelegt und hat gesagt, hier drin befindet sich ein Flugticket nach Paris und ein bisschen Kleingeld, damit du eine schöne Zeit hast in Paris. Die einzige Bedingung ist aber, dass du es jetzt annimmst und jetzt losfliegst.
Das heißt, der Prozess an und für sich
ist dann wurde geplatzt.
Genau, der platzte und deswegen konnte keine Verhandlung stattfinden. Genau, und
weil
deswegen
der einzige Augenzeuge fehlte. Es gab wohl keine TV-Bilder, die das belegen konnten oder die herangezogen werden konnten. Und deshalb hat man quasi dann den Prozess platzen lassen und hat dann gesagt, ja, dann ist der Garrincha ja unschuldig.
Wo kein Prozess, da kein Urteil und so konnte er spielen. Und so spielten sie gegen die Tschechoslowakei und so klang das in der Wochenschau.
Das ist die Kulisse zum Endspiel um die Fußballweltmeisterschaft in Santiago de Chile. Titelverteidiger Brasilien und der große Außenseiter Tschechoslowakei treten zu den letzten 90 Minuten einer an Enttäuschungen und Überraschungen reichen Weltmeisterschaft an. Brasiliens Wunderstürmer Pele sitzt verletzt unter den Zuschauern. Werden die Pessimisten recht behalten, die meinen, ohne Pele sei Brasilien gegen die tschechischen Abwehrathleten in Gefahr? Aber die Tschechen beschränken sich gar nicht aufs Verteidigen. Sie greifen stürmisch an und führen nach einer Viertelstunde mit 1-0. Aber jetzt kommen die Brasilianer. Torwart Schreuf aus der CSSR, der Ungarns und Jugoslawiens Weltklasse-Stürmer zur Verzweiflung gebracht hat, ist Retter in höchster Not. Und dann gehen gerade Schreuf die Nerven durch. Mit einem harmlos scheinenden Schrägschuss schafft der Pele-Ersatzmann Amarildo das 1-1. Brasiliens Mannschaft und alle Südamerikaner im Stadion sind begeistert und erleichtert zugleich. Dann kündet sich die Entscheidung an. Zito drückt den Ball mit der Brust zum 2-1 für den Weltmeister ins Netz. 10 Minuten später sind die Würfel endgültig gefallen. Der tschechische Torsteher kann den harmlos aussehenden Bogenschuss nicht festhalten. Wawa setzt nach und schafft das 3-1 für Brasilien. Im Stadion ist ein Freudentaumel ausgebrochen. Und inmitten dieses Jubels ist Torwart Schreif jetzt der einsamste und traurigste Mann in Santiago.
Ja, William Schreuf, das war der Torhüter der Tschechoslowaken, wie der Reporter oder der Kollege von damals das richtig zusammengefasst hat, der beste Torhüter dieser Weltmeisterschaft, aber dem ging es dann wie Olli Kahn 2002, überragend gehalten, im Finale dann aber einfach
2 Böcke, ne?
Ja, es waren eigentlich sogar 3. Man muss sagen, er war bei allen 3 Toren schuld und er ist dann später, wenn er in Prag so durch die Straßen gelaufen ist, sind manchmal Kinder an ihm vorbeigelaufen, haben mit dem Finger auf ihn gezeigt, schau, das ist der Torhüter, der uns den WM-Titel gekostet hat.
Echt? Bitter, ne?
Ja, das war, also er war wirklich überragend und hat einfach Probleme mit der tiefstehenden Sonne gehabt und hat einfach, ja, wie das eben so ist, man hat ja eben auch manchmal schlechte Tage im Leben. Er ist einer von den wenigen Torhütern, die in einem ganz besonderen Club aufgenommen worden sind in der Tschechoslowakei, in den Ligovic Branka Švuhčů.
Natürlich.
Branka Švuhčů.
Branka
Švuhčů, ist klar.
Was ist das für ein Club?
Das ist der
Hat Club. Er was mit Madame Chebelas zu tun?
Nein, nee? Das wäre eine interessante Variante, aber in diesem Fall nicht. Da sind die Spieler drin, die mehr als 100 Spiele als Torhüter gemacht haben, ohne ein Gegentor zu kassieren.
Oh, also, das ist aber erstaunlich.
Ja, also mehr als 100. Und noch ein kurzer Gedanke, Sven. In dieser tschechischen Mannschaft, man fragt sich ja, wie schaffen die Tschechen das, ne? Wie kommen die 62 überhaupt ins Endspiel? Was waren das für Leute damals, die da gespielt haben? Die waren sehr defensiv ausgerichtet und die wurden organisiert vom stillen General. Josef Mazopust. Mhm. Josef Mazopust von Dukla Prag, überragender Mittelfeldspieler, der schoss auch das 1:0 in diesem Finale. Und Josef Mazopust wurde 1962 mit dem Ballon d'Or ausgezeichnet. Als bester Fußballer Europa weiß heute auch fast kein Mensch mehr. Und vor allen Dingen, er durfte diese Auszeichnung damals erst gar nicht annehmen, weil das ja eine Auszeichnung einer französischen Zeitung gewesen ist und die Tschechoslowakei ja ein sozialistisch regiertes Land gewesen ist. Man wusste nicht so genau, ob das nun mit der Ideologie konform ging, sich von einem kapitalistischen Zeitungsverlag auszeichnen zu lassen. Und man hat das dann bei so einem Ligaspiel von Dukla Prag so ganz still und heimlich gemacht, hat man ihm diesen Ballon d'Or da untergeschoben.
Wunderbare Bilder übrigens können wir euch empfehlen, rund um diese WM 62, die Siegerehrung. Nicht mit Konfettiregen, da war einfach so eine Holzkiste auf dem Platz.
Da ist er draufgestiegen.
Da ist er draufgestiegen, hat dann diesen Jules Rimet-Pokal bekommen und das war's. Da war man Weltmeister, Stadionrunde und gut war. Also das, ja, diese Holzkiste, ne? Also die fände ich sehr interessant. Also wenn man die wüsste, wo die jetzt ist.
Der Kurt Brumme übrigens weiß, wo der Ball, der Endspielball hingegangen ist, weil der hat das nämlich beobachtet, unser Radioreporter, also der das dann für die Sender der ARD übertragen hat, live. Und der hat quasi beobachtet, wo der Endspielball hingegangen ist.
Und in dem Augenblick, da ich unten wieder auf das Spielfeld schaue, sehe ich den schwarzen Medizinmann, den Helfer, den Wasserträger der Brasilianer mit dem Weltmeisterschaftsball verschwinden. Genau wie in Schweden. Er hat ihn gekrallt, er hat ihn gegriffen und er ist sofort mit dem gestohlenen Ball in der Kabine verschwunden.
Wofür der einen Blick hat, ne? Der
Americo ist das übrigens. Über den mache ich auch meine eigene Geschichte, über diesen Medizinmann der brasilianischen Nationalmannschaft, der eine Ikone ist in Brasilien, der viele, viele Weltmeisterschaften, die Seleção betreut hat und der wirklich auch so in unterschiedlichen Welten, glaube ich, gelebt hat und seine Mannschaft da auf eine ganz besondere Art betreut hat.
Ich meine, es geht um den Fußball. Wer mal im Deutschen Fußballmuseum war, weiß, dass da der Finalball ausgestellt ist und es sind ja ganz besondere Exponate, wenn man die so sieht. Überhaupt Bälle damals im Fußball. Beim Spiel Deutschland gegen die Schweiz spielten sie, man einigte sich auf ein schwedisches Modell mit einem schwedischen Ball, dieses Spiel. Also es gab ja auch diese Spiele, wo, war das England gegen Argentinien? Ich weiß gar nicht, wo die eine Halbzeit mit dem einen Ball gespielt wurde?
Es war das Finale 1930 zwischen Argentinien und Uruguay. Das erste WM-Finale, wo die dann in der ersten Halbzeit mit dem argentinischen Ball spielten und die Argentinier 2-1 führten und in der zweiten Halbzeit mit dem Ball von Uruguay gespielt haben und Uruguay das Finale 4-2 gewann.
Da einigt man sich auch auf Bälle, mit was gespielt wird und so. Das ist schon spannend, ne?
Ja, dass es kein durchgebrandetes Turnier gibt. Das ist doch toll.
Also ich kann euch den Besuch im Deutschen Fußballmuseum nur empfehlen und das sage ich jetzt nicht werblich, sondern einfach, weil ich finde gerade dieser Ball, wenn man reinkommt, ist schon faszinierend.
Absolut. Also ich finde dieses Museum auch toll, weil immer ich irgendwie kann. Ich finde, es liegt nicht an der richtigen Stelle in Deutschland. Nee. Aber es ist ein tolles Museum.
Es musste anscheinend Dortmund werden, aber wenn man jetzt aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht drauf blickt, hätte es eine andere Stadt werden müssen.
Ja.
München nicht, Berlin auch nicht und dann bleiben eigentlich fast nur zwei.
Hamburg oder Köln.
Hamburg oder Köln, genau. Naja, du, aber weißt du was, es ist ja unser WM-Spezial, wir kraulen Richtung Katar und...
Du hast gar keinen Quiz gemacht diesmal.
Ja, Moment, aber ich habe die... Ja, das stimmt, fällt mir auch gerade auf.
Du hast kein... Yes!
Ach ja, mache ich beim nächsten Mal. Also dieses Katar-Quiz. Aber wir haben doch unser Lied für Gianni auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und wir haben es jetzt um eine Strophe erweitert und uns inspirieren lassen vom Meister selbst. Gianni Infantino, der mittlerweile seinen Lebensmittelpunkt auch nach Katar verlegt
natürlich
hat. Er sagt ja auch vor dieser WM, best World Cup ever.
Ja.
Also er weiß schon jetzt, dass es der beste World Cup ever wird.
Ja.
Ich glaube, ich werde mir ein T-Shirt machen lassen, so in der Silhouette des WM-Pokals, nur den Slogan Best Bullshit Ever.
Und damit fliegst du nach Katar?
Und damit fliege ich mal dahin und guck mal, ob sie mir die Akkreditierung wegnehmen. Also es ist für mich der Best Bullshit Ever.
Ich kenne ein Bild, das ist mein Lieblingsbild, das ist der Schattenriss des Emirs.
Ja.
Und da gibt es den schönen Satz Be quiet and love Katar.
Be quiet and love Katar. Ja, jedenfalls hat Gianni Infantino einen denkwürdigen Auftritt gehabt. Es hatte schon sehr bizarre Züge vor Menschen. Stimmt er sie ein auf diese WM? Und
in Katar war das.
In Katar?
Rund um den FIFA-Kongress.
Also er hat so die Crowd, man hört ihn schon, die Crowd so ein bisschen animiert, nach dem Motto ein bisschen Stimmung zu machen.
I count 1, 2, 3 and then I want to hear Katar, 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 okay?
Yes.
1, 2, 3
Ah, geil.
Gut. And now 1, 2, 3 and FIFA.
FIFA.
1, 2 Wait.
Wow, kleine Witze hier ist er auch.
1, 2, 3
FIFA.
Das ist ein Menschenfänger.
So, und da komme ich auf meinen C-Teil als alter Bandleader. Weißt du, das ist der C-Teil, das ist das, was wir neben Strophe und Refrain machen, wäre dann, ich sage, FIFA. Du dann, ach so, du musst das dann wiederholen, ja? So, also, okay. FIFA. Und Kata. Genau, das ist der C-Teil. Mehr musst du gar nicht können. Und sonst machen wir unsere Strophen, okay? Mhm. Also, liebe Leute, unser Lied für Gianni, ne? Mhm. Okay? Burkhard, du bist soweit?
Yes.
Okay. Well.
Oh, Gianni, warum hast du uns beschissen? Oh, Gianni, warum hast du kein Gewissen? Alles klar mit Katar und mit dem Geld so sonderbar. Oh, Gianni, wann wirst du dich verpissen?
Und jetzt die Strophe.
Oh, du fröhliche Fußballwelt, bei uns hängt schon Lametta, eure Konten immer fetter. Oh, Gianni, dich zu mögen ist echt schwierig. Oh, Gianni, wenn du lachst, dann frier ich. Alles klar mit Katar, mit dem Geld so sonderbar. Oh Gianni, warum bist du denn bloß so gierig?
C-Teil. Burkhard, FIFA.
FIFA.
Kata.
Kata.
FIFA. Und Kacke.
Kohle.
Oh Gianni, warum hast du uns beschissen? Ja, Gianni, warum hast du kein Gewissen? Wer ist mir da? Alles klar mit Kata und dem Geld so sonderbar. Oh Gianni, wann wirst du dich verpissen?
FIFA.
Kata.
Kacke.
Kohle.
FIFA.
Kohle.
Ich fand uns gut, Burka!
Das war sehr, sehr
Applaus,
gut.
Applaus, ja. Oder? Ey, Gianni, come on now. Huh? What's going on, boy?
One, two, three, and then I want to hear
jetzt du,
Kata, okay?
Okay, yes. Warte mal.
One, two, three.
Kata! Okay.
Good. Gianni? And now, one, two, three, and FIFA.
Okay, FIFA.
One, two, wait.
Stop, Papa, good.
One, two, three.
FIFA. Alrighty.
Schöner kann man eine Folge von Jogo Bonito nicht beenden als mit einem dreifachen Herzensgruß an den Fußball-Weltverband, Sven.
Schaffen wir es eigentlich, dass wir die Akkreditierung vor dem Turnier entzogen bekommen, unehrenhaft entlassen werden?
Ey, wenn wir das schaffen, dann sind wir echt gut.
Dann brauchen wir aber auch viele, die unseren Kanal hier abonnieren und Jogo Bonito hören. Mit irgendwas müssen wir dann Geld verdienen.
Das stimmt, aber wenn wir das schaffen sollten, dann hätten wir, finde ich, mehr erreicht, als wir uns je zu träumen wagen.
Liebe Leute, das ist jetzt ganz ernst gemeint. Es ist so, dass ich mir habe sagen lassen von anderen Leuten, die einen Podcast machen, die sagen, ihr sagt den Leuten, dass sie ruhig irgendwie das Ding empfehlen sollen. Und auch wenn ihr Lust habt, das zu bewerten bei den eingängigen Portalen, bei Apple, wo auch immer ihr das Ding hört, uns Sternchen zu geben oder Kommentare reinzuschreiben. Uns würde es helfen, das Ding wirklich zu
vertreiben. Muss man das echt so ansagen?
Ja, habe ich mir sagen lassen von Jungs, die das wirklich erfolgreich machen. Wir sind ja wirklich so Quereinsteiger da.
Ja.
Deswegen mein Appell an euch, empfehlt das Ding. Wir haben Lust, irgendwie das langfristig zu machen. Wir werden weiterhin Gianni Infantino und die FIFA kritisch begleiten.
Da kann man fest von ausgehen und für heute war es das aber, Sven. Für heute.
Briefe übrigens per Taube in den Speckgürtel. Da muss man ja nur Köln, Hupe, oder? Wie war das mit Frau Antje und Aachen?
Ja.
Oder info@jogo-bonito.de.
Macht's gut, bis bald.
Ach, Schlussworte heute von wem?
Ja, Schlusswort für diese Sendung zur WM 1962 kommt vom unvergessenen Kurt Brummer.
Abschied von Santiago, Abschied von Chile, Abschied von der Fußballweltmeisterschaft 1962.
Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußballpodcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.